Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seriensprech. Mein Name ist der Max Schneider und ich habe heute wieder fantastische Gäste um mich geschart. Das letzte Mal haben wir uns hier zusammengefunden, um nach der Besprechung von The Book of Boba Fett auch die Obi-Wan-Kenobi-Serie zu sezieren und auseinanderzunehmen. Dieses Mal hat der Erik den Ruf nach der Gruppe gestartet quasi. Und damit begrüße ich meine heutigen Gäste. Gestern noch die Freakshow wiederbelebt, heute immer noch auf Draht, Ralf Ultraschall Stockmann.
Hallo, wunderschönen guten Abend.
Und auch wieder dabei, bekannt aus den Kulturpessimisten, der Erik.
Jo, moin, da hat sich aber noch ein Mando mit in das Intro reingeschlichen.
Ja. Wollte ich nämlich gerade fragen.
Ne? Und der Christopher, hallo.
Energetische Grüße gehen raus.
Becky setzt aus und dafür aber heute dabei die Shelly, bekannt aus Podcasts wie Randvoll und jetzt mal kurz off-topic.
Jetzt mal kurz OT.
Ah, okay. Aber steht für off-topic, ne?
Steht für out-time.
Ah, okay.
Genau. Hallo zusammen.
Ja, hallo.
Freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
Für alle, die diese Podcast-Folge als eine von vielen in ihrer Playlist hören und auch anhand des Intros vielleicht nicht erkennen konnten, worum es heute geht und zur Verwirrung meiner Gäste. In der Serie, über die wir heute sprechen wollen, Spiel mit den Jaren, auch bekannt als Schwert- und Stabloser Mandalorianer, Robbie Rice, Teilzeit Ghost Rider, zuletzt gesehen mit dem Darkhold, verschwindet in einer Höllendimension. Olivia Dunham, Ermittlerin beim FBI in der Fünf-Division. Lyanna Mormont, Lady der Bäreninsel und Oberhaupt des Haus Mormont. Rose, Stalkerin von Charlie Harper und der Obdachlose aus der Thanksgivings-Folge in King of Queens, von dem alle dachten, er würde sie ausrauben oder abstechen. Und mit der obligatorischen Höflichkeitsfrage, wie es denn meinen Gästen so geht, endet mein Monolog. Hallo?
Gut.
Jo.
Das war jetzt nicht ein klar genuges Signal, dass wir jetzt schon reden dürfen,
Max Schneider. Das war das Signal. Hallo. Wie geht's?
Besser als Joel und Ellie.
Ich könnte mehr Schlaf vertragen, aber sonst ganz gut.
Ich war übrigens auch immer der Annahme, dass OT off-topic heißt.
In der ersten Folge erkläre ich das vielleicht. Mache ich nochmal einen Post oder einen Bezug dazu. Nee, ist Outtime.
Okay. Vielleicht hört ihr die mal.
Ja, mir geht's auch gut soweit. Und hab's tatsächlich nochmal geschafft, die Tage für den Podcast, die Serie nochmal einen Rewatch einzuschieben. Und das funktioniert ganz gut. Und als erstes klären wir mal die Frage, wer hat denn vor dem Schauen der Serie das Spiel schon gespielt? Ich nicht. Also ich habe es versucht, ich glaube, das erste Remake mal anzuspielen, aber irgendwie bin ich an der Steuerung gescheitert oder irgendwas und irgendwo war ich so, nee. Also ich habe es nicht gespielt.
Ich habe es gespielt. Genau, ich habe es gespielt. Damals, als es rauskam, schon was länger her. Mhm. Und auch nur, weil meine kleine Schwester gesagt hat, ich habe das gekauft, aber irgendwie will ich das doch nicht spielen, das ist zu gruselig. Und ich so, was ist das denn? Und dann habe ich es gespielt und war natürlich total verzaubert. Habe jetzt kein Replay gemacht vor der Serie, aber wusste noch grob, worum es geht, ja.
Also ich habe es auch gespielt. Nicht damals, als es rauskam, sondern ein bisschen later the party, ich glaube 3 Jahre später oder so, als auch schon klar war, so Meisterwerk und absoluter Meilenstein irgendwie des Storytellings im Computerspielen, dann habe ich das angefangen und die ganzen Intro-Level sind natürlich wirklich absolut fantastisch, ja, also da kenne ich wirklich keinen, der nicht sagt so, oh, der Prolog, so, oh meine Güte, ne, das war was. Und dann habe ich im nächsten Drittel sehr gehadert mit dem Spiel. Bin da schlecht in die Figuren reingekommen. Die Steuerung, Max Schneider hat es schon angesprochen, ist irgendwie ein bisschen krude. Es hat dann auch eine ziemlich steile Kurve, was irgendwie so die Gegner-Skills anging. Also ich war kurz davor, es auch wegzulegen in dem, ich glaube, Museumslevel, wo man da irgendwie die ganzen Glassachen irgendwie verschießt. Dann hatte ich große Schwierigkeiten, da überhaupt irgendwie durchzukommen. Und dann zieht es dann aber doch so Level für Level, finde ich, das Storytelling an und wird dann immer interessanter, bis man dann also wirklich den Controller keine 5 Minuten mehr aus der Hand legen kann. Und das Ende, auf das wir sicherlich hinterher kommen, würde ich in der Tat mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist wahrscheinlich die für mich persönlich eindrücklichsten letzten 2 Minuten der Computergeschichte sind. So, ich finde, das ist das beste Ende irgendeines Computerspiels. Und entsprechend nervös war ich, als es hieß, jetzt kommt eine Verfilmung raus.
Ja, ich muss mich ja leider anschließen. Ich hatte 2021 einen ersten Versuch gestartet, als ich gerade meine PlayStation 5 neu hatte, und da war ja das in dieser PS Plus PlayStation 5 Collection sozusagen kostenlos.
2021 eine PlayStation 5.
Habe ich mich auch gerade gefragt.
Wen hast du dafür umgebracht?
Ja, viele Leute im Krankenhaus. Nein. okay, das ist vielleicht während Corona ein schlechter Witz, aber ja, gut, man war Corona, man hatte viel Tagesfreizeit und konnte sich durch diverse Wartelisten durchklicken. Was ich aber dazu sagen wollte, ist, genau, ich habe, glaube ich, gespielt beim ersten Run, bis man zu Bill kam, also nicht so weit. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist mir, da war ich auch mit den Monstern so ein bisschen drüber und also mit Zombies war ich da gerade richtig drüber und gedacht habe, nee, das muss nicht sein. Und dann wurde diese Serie angekündigt und habe gedacht, ja, okay, kann man mitnehmen, Pedro Pascal, warum nicht? Und dann, wie ich die erste Folge gesehen hatte, dann hatte ich nochmal richtig Bock drauf, habe dann im Grunde in einem Rutsch über mehrere Tage hinweg Teil 1 und Teil 2 nahtlos durchgespielt und ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe es dann hinterher, also so im letzten Drittel von Teil 2 dann auch einfach auf einfach gestellt, das mache ich gerne, weil ich muss jetzt nicht unbedingt mich da durchquälen, aber ansonsten hat es mir dann beim zweiten Anlauf und mit quasi der Serie im Nacken richtig gut gefallen.
Ich bin da wahrscheinlich der am meisten Vanilla hier in die Runde reingeht, weil ich habe nämlich das Spiel gar nicht gespielt, ich habe nur mal ein bisschen Let's Play geguckt, als mein Standard-Let's Player, da kam ja jetzt diese Remaster, glaube ich, raus für PS5 auch und so, wo sie nochmal die Grafik aufgehübscht haben und die hat er halt gestreamt. Und ich habe das Let's Play aber auch bloß irgendwie bis zu dem Bill-Part durchgehalten, weil irgendwie, ja, zum einfach nur zugucken waren mir da die Story-Elemente zu sehr weit verteilt zwischen denen. Ja, man läuft irgendwo rum und schnetzelt sich durch eben die Zombies da durch. Da finde ich, haben sie es in der Serie halt wirklich halt ein sehr gutes Maß gefunden, quasi fast nur Story zu machen.
Könnte vielleicht noch hinten dranhängen, eine Policy, die wir auch gerade eben abgestimmt haben für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Es gibt ja noch einen Teil 2 des Computerspiels. Über den werden wir heute aber nur sehr abstrakt reden, weil da schon relativ früh im Spiel sehr entscheidende Storypoints plötzlich aufgerufen werden. Und all diejenigen, die gar nicht vorhaben, das Spiel irgendwie zu spielen, aber sich dann auf die nächsten Seasons der Serie freuen, die wollen wir auf gar keinen Fall jetzt mit irgendetwas spoilern. So, das wäre, glaube ich, fatal. Von daher werden wir also in weiten Teilen Teil 2 des Spiels hier heute erstmal ignorieren. Vielleicht noch zu mir persönlich, zu Teil 2. Ich habe es in der Tat dann wieder abgebrochen, aber nicht, weil ich keinen Spaß daran hatte, nach so vielleicht so 2-3 Stunden Spielzeit ungefähr, sondern weil ich gemerkt habe, dieses Spiel tut mir gerade nicht gut. Das hat mich so runtergezogen und das war jetzt noch nicht mal an den irgendwie dramatischen Stellen, sondern ich habe einfach gemerkt, so jetzt in meiner aktuellen Lebenssituation hilft mir dieses Spiel gerade nicht so. Vielleicht auch noch als kurze Fußnote unten drunter gesetzt.
Das kenne ich total. Ich hatte das letztens bei Stranger Things in der letzten Staffel. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, das fühlt sich nicht so gut an.
Oh, und, was? Beste Staffel ever. Also,
weiß ich nicht. Ja, ich halte mir auch offen, die bei besserer Befindlichkeit weiterzugucken. Aber
ja, mach das.
Gerade mal.
Ja.
Ja,
mach es. Es ist so uplifting auch.
Vielleicht muss ich den Uplifting-Part erreichen, dann ist ein bisschen besser. Am Anfang natürlich grundsätzlich immer ein bisschen gruselig. Jetzt gerade bin ich halt in meinem Last of Us Rabbit Hole und neben der Serie habe ich auch den offiziellen HBO-Podcast noch gesuchtet und genau, ganz viele Let's Plays vom zweiten Teil geguckt und dann halt gesehen, was da so los war. Und ich habe das jetzt ganz viel geguckt auch und durchgeguckt und tagelang und nachts geguckt und es ist sehr aufregend und
präsent.
Ja, ja, und ich habe auch geträumt und also, oh Gott, und in der Bahn, wenn ich unterwegs war, dann irgendwie Sachen geguckt und genau, also ist auf jeden Fall super aufwühlend, sage ich mal. Ja.
Wollen wir vielleicht mal beginnen, also bei so einer Adaption ist ja dann sehr zentral, wie die Figuren, die beiden Hauptfiguren an sich adaptiert werden. Und findet ihr, dass, sag ich mal jetzt erstmal so vom Typecasting her, dass Pedro Pascal und Bella Ramsey da richtig gecastet wurden oder dass sie einfach dadurch, dass sie jetzt so gut geactet haben, die Rolle geprägt haben? Also könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr das empfunden habt, bevor ihr irgendwas von denen gesehen habt? Einfach nur mit dem Wissen, dass es die beiden SchauspielerInnen sind?
Ich habe Vergleiche oder ich habe vorhin so ein Comparison-Video gesehen und musste ja dann erstmal, als ich Joel gesehen habe aus dem Spiel, dachte ich so, irgendwie sieht der mehr aus wie Rico Rodriguez aus Just Cause.
Das stimmt.
Und dann noch so ein paar andere Charaktere anguckt und bei einigen passt es sehr gut, bei ein paar, da gefällt mir das Casting für die Serie fast besser als das, sag mal, Original jetzt vom Spiel so. Also auch überzeugender. Gerade auch Ellies Freundin in der Rückblicksfolge später. Das fand ich sehr gut. Und ja, der Joel aus dem Spiel wirkte zumindest auf mich älter als der aus der Serie jetzt.
Also ich weiß noch, dass ich gedacht habe, so, ach, Pedro Pascal, der wird das schon wuppen. Na, da machte ich mir relativ wenig Sorgen, weil ich auch finde, die Rolle ist vielleicht nicht so schwierig zu spielen. So dieses irgendwie so zynisch von Dramen geprägte, so, ich glaube, einem Schauspieler liegt so eine Rolle eigentlich. So, das dachte ich schon, das wird er hinbekommen und ich finde, das hat er auch hinbekommen. Also, diese Äußerlichkeiten, so, er hat nicht genug Bart oder sowas, wie, solche Details, die Art der Mimik, auch die Sprache, wie er Dinge irgendwie betont und so. Es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Side-by-Side-Videos auf auf YouTube, wo du wirklich die Szenen im Spiel hast und dann wirklich 1:1 dagegen geschnitten, dann wie dieselbe Szene in der Serie umgesetzt ist. Und da sieht man, dass sie wirklich extrem dicht wirklich an der Vorlage dranhängen. Also seltenst mal ein Wort auch nur ändern und größtenteils auch mit denselben Kameraeinstellungen arbeiten. Das heißt also, es war ihnen schon auch wirklich wichtig, das quasi wirklich spielgerecht rüberzubringen. Also Pedro Pascal war mir, dachte ich schon, das wird er machen. So bei Bella Ramsey war ich mir da gar nicht so sicher. Ich würde sagen, ich glaube, jeder hat sich erstmal gefreut, so nach dem Motto, also ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der sie in Game of Thrones nicht super fand, ja. Zum Beispiel ja, Menschen, die sie in Game of Thrones doof fanden, die das, was sind das denn für Leute, ja. Also ich finde, da konnte man diesen Charakter so einfach nur feiern. Aber ich fand halt schon, dass sie von der Optik doch ganz schön weit davon entfernt war. So, und irgendwie jetzt so Lookism hin oder her. Da war ich mir also nicht ganz so sicher, dachte aber, naja, so diese Rotzigkeit von Ellie und dieses dabei aber auch nicht irgendwie noch nicht 150% irgendwie angekommen, so in deiner eigentlichen Position, so, das könnte schon auch so passen. Schauen wir mal, was da kommt. Und dann war ich wirklich völlig blown away davon, wie sie diese Rolle ownt. Und war, also ich weiß nicht, ob das schon nach der ersten Folge war, aber spätestens nach der zweiten, dritten, war das für mich sonnenklar, dass sie also nicht nur irgendwie die Ellie aus dem Spiel ist, sondern dort noch wirklich drei Schippen draufpackt. Und das, obwohl sie so dicht am Original dran ist. Ja, also auch da, wenn man sich die Vorher-Nachher-Szenen quasi anschaut, so, sie spielt schon genau die Ellie aus dem Spiel, aber bringt noch so schöne Nuancen da mit rein. Und so viel Feinheiten im Detail und so viele Anknüpfungspunkte, dass man da emotional dran ist, dass ich also jederzeit sagen würde, so die eigentliche Ellie von The Last of Us, das ist jetzt Bella Ramsey, nicht mehr die Digitalversion davon. Sie hat also meiner Meinung nach diese Rolle jetzt so geprägt, wie man sie in Erinnerung halten wird und sollte, und das ist auch gut so. Und da kann ich auch sagen, ey, Chapeau. Ja, weil Computerspielverfilmung, ich weiß nicht, ob wir das auf einer Meta-Ebene nochmal angucken, meine Güte, wie häufig geht das schief. Ja, und es irgendetwas nachspielen, was schon mal da ist, so theatermäßig, was alle so vom Look und Aussprache schon irgendwie dann noch auch im Ohr haben und wo ein wirklich hartes Fandom auch hinter sitzt und trotzdem das so durchzustehen, also allerhöchsten Respekt, das hat sie grandios gemacht. Ganz, ganz super.
Ja, schließe ich mir dich an, Ralf. Auch jetzt, also ich wusste ja auch, wie die so insgesamt aus den auch anderen Podcasts und so generell, wusste ich, wie die Ellie aus dem Spiel aussieht, und kann mir jetzt das so gar nicht vorstellen. Also die Bella Ramsey, die spielt das so überzeugend, diesen Charakter. Ja, das, was du sagst. Ansonsten ist das jetzt die erste, also Videospielverfilmung ja sonst immer, ich glaube, wenn dann Filme, Serien eher selten. Ich glaube, es gab letztes Jahr nochmal einen Versuch, irgendwie eine Resident Evil Serie zu machen mit Gott hab ihn selig, Lance Reddick, die auch eher so verhalten ankam. Und ansonsten waren es, glaube ich, immer Filme, die bisher, bis auf so die letzten Jahre, eher so mäßig erfolgreich waren. Und
naja.
Plopp.
Oh, wir hätten jetzt geploppt.
Das war das Bier.
Zur Feier des
Abends. Mit einem Stein öffnen musste.
Ich muss darauf hinweisen, dass tatsächlich es schon ein paar Jahre vorher eine extrem gute Videospiel-Serienadaption gab, die jetzt aber wesentlich weiter weg vom Originalmaterial ist, nämlich Arcane. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nur gehört, steht auf meiner Watchlist.
Sagen wir so, es spielt, sag ich mal, in der gleichen Welt wie League of Legends, hat aber, glaube ich, jetzt, ich habe jetzt League of Legends nie gespielt, aber was ich jetzt auch gelesen habe, ist es schon sehr weit weg von dem, was an Geschichte in den Spielen drin ist. Und man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein bisschen auch die, jetzt habe ich es vergessen, hier diese Arcane, es gibt ja auch das Videospiel, Videospielfirma Arcane, die diese, wie heißen sie? Death of an Outsider war das, die sie Dishonored-Spiele gemacht haben. Und das ist auch sehr nah an den Dishonored-Spielen. Also vielleicht könnte man auch sagen, dass Arcane eine Dishonored-Adaption ist. Aber es ist natürlich jetzt auch hier ein Glücksgriff, dass wir einerseits den Macher des Spiels, nämlich Neil Druckmann, in einer führenden Rolle haben und gleichzeitig Craig Mazin, der, also Shelley, du hast auch den Podcast gehört, wirst wahrscheinlich auch wissen, nach Tschernobyl einfach einen Blankocheck bekommen hat, ja, von HBO und hat gesagt, mach, was du willst. Und dann ist Craig Mazin zu Neil Druckmann gegangen und sagt, hey, Last of Us, wir beide, wie sieht's aus? Und dann ist the rest is history. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksfall. Und ich glaube, es wurde ja auch schon mal versucht, daraus einen Film zu machen, dass es dann gescheitert. Also man muss ja vielleicht jetzt auch im Hinblick auf den Mario-Film und alles, was dann jetzt noch kommt, sagen, vielleicht befinden wir uns jetzt in the golden age of videogame adaptations.
Hierzu,
du sagst the golden age of Pedro Pascal.
Ja, und in allem muss Pedro Pascal mitspielen. was wir natürlich jetzt gerade eben vergessen haben, was natürlich schon einen Impact hatte, Witcher, ne?
Ja.
Die Serie dazu. Dazu wäre sicherlich auch ein eigener Podcast notwendig. Aber da verstraucheln sie es halt irgendwie so auf der Story-Ebene. Ne?
Ja, aber ich würde sagen, Witcher ist eher eine Buchadaption als eine, also gibt es auch Videospiele von, aber ist ja nochmal so gemischt.
Ja.
Beim Thema Film würde ich kurz drauf reagieren wollen, weil das kann ich mir, nachdem ich jetzt die Serie gesehen habe, gar nicht vorstellen, dass man diese Handlung, diesen Stoff irgendwie gerecht werden kann in einem eine Stunde 30 bis 2 Stunden Film.
Ja, gut. Es gibt ja, also im Grunde kann man ja sagen, jedes Buch lässt sich besser als Serie adaptieren als Film, weil Bücher einfach wesentlich mehr Stoff haben, als ein Film je haben kann. Trotzdem funktioniert es ja hin und wieder. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man das halt, hätte man halt kürzer machen müssen, hätte man zusammenschneiden müssen, aber so ein 2,5-Stunden-Film hätte schon sein können. Das waren, aber man muss sich auch eine Zeit zurückversetzen, als Serie noch nicht 40 Millionen und mehr pro Folge gekostet haben oder kosten durften. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel dieses hier pro Folge gekostet hat. Da war es wahrscheinlich dann doch sinniger, dass man auch sowas, wenn man es wirklich Prestige haben wollte, einen Film machen wollte. Also ich glaube, es ist einfach eine Frage des Zeitgeistes.
Ich glaube, der Vorteil gerade bei The Last of Us ist in der Serie, dass, also wir haben ja zu Beginn drüber gesprochen, ich glaube, wenn wir uns wirklich anderthalb Stunden, zwei Stunden lang nur Dystopie, Leid, Tod, Blut, Trauer, Verlust angucken, das ist einfach so erschlagend. Also ich hatte jetzt das Gefühl, ich muss nach jeder Serie erstmal eine Woche darauf klarkommen, was da alles passiert ist und meine Gefühle richten, weil das einfach so heavy war. Und wenn das in so ein zwei Stunden, weiß ich nicht, Medium mir vorgeklatscht wird, ich würde einfach gar nicht hinterherkommen.
100 Millionen, sagt die allwissende Müllhalde.
Pro Folge oder für die gesamte Serie? Gesamt. Ja.
Und vielleicht auch zu den Figuren. Also für mich ist es jetzt natürlich so, dass die beiden Schauspielversionen oder von allen natürlich die Schauspielversionen für mich jetzt natürlich erstmal das Prägende ist, weil ich ja auch jetzt erstmal sozusagen 8 Stunden oder wie viel dem Pedro Pascal, Joel und der Ellie, die es in der Serie jetzt eben gibt, zugeschaut habe. Und ja, ich finde, Pedro Pascal bringt das auch wieder gut zur Geltung. Also ich meine, er hat ja schon gezeigt, dass er auch Emotionen rüber zeigen kann, obwohl er ohne Gesicht irgendwie schauspielern muss. Und diesmal hat er eben ja noch die Ebene dazu, dass er eine ähnliche Rolle spielt, wie er schon in Mandalorian spielt, dass er irgendwie ein Kid von A nach B bringen muss. Und da hat er schon ganz singermäßig unterwegs ist. Und er kann aber halt auch noch sein Gesicht verwenden.
Ja, also
genau. Also ich hatte das Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Arcane und Witcher war, aber als ich zuerst den Cast gesehen habe, war ich auch so, sieht jetzt schon anders aus. Aber ich war dem auch so ein bisschen offen und dachte, okay, ich gucke mir das erstmal an. Genau, inzwischen sehe ich das alle wie ihr, dass es halt wirklich großartig war. Und ich glaube, dass natürlich diese Rollen so eine Art Archetyp sind, / sein sollen, damit man sich natürlich auch selber da reinversetzen kann. Und dann ist es jetzt, ehrlich gesagt, ne, nach den ersten Folgen oder wenn man sieht, wie Pedro Pascal, Bella Ramsey zusammenarbeiten, es geht um diesen Vibe und dieses Gefühl. Und dadurch, dass die beiden das halt so gut rüberbringen, war das für mich zum Beispiel jetzt auch einfach gar nicht super wichtig, dass sie jetzt nicht genau aussehen wie Videospiel Ellie oder Videospiel Joel. Alles gut.
Ja. Und so die anderen Besetzungen, also was ich ja spannend finde, ist, dass die Marlene die einzige Schauspielerin ist, die sowohl in Film als auch in Serie als auch im Computerspiel die gleiche Rolle gespielt hat. Da will ich gerne mal eine Überleitung wagen, nämlich zu, will ich sagen, dem, was am weitesten weggecastet wurde oder auch inszeniert wurde von dem, wie es im Spiel ist, nämlich die Bill und Frank Folge. Und da kommen wir vielleicht auch zu so einem Diskussionspunkt, wo sich ja dann durchaus die Meinungen geteilt haben. Weil die Serie hatte ja dann doch schon die ein oder andere, ich würde jetzt nicht sagen Bottle-Episode, aber sagen wir mal Event-Episode, wo man ganz deutlich gemerkt hat, okay, hier wurde einfach was versucht, neu zu machen, was man vielleicht im Spiel auch nicht richtig hingekriegt hat oder was, wo dann vielleicht auch nochmal Neil Druckmann den zweiten Anlauf haben wollte. Wie war denn für euch, wie hattet ihr das empfunden, dass es jetzt zum Beispiel eine Bill und Frank Episode gab, die komplett anders war als im Spiel? Da habe ich ja auch durchaus schon gehört, dass viele Leute gesagt haben, das ist mir zu eventhascherisch, das hätte so nicht sein müssen. Wie habt ihr das empfunden?
Also mich hatten sie eigentlich nach den ersten 90 Sekunden. nicht von der Bill and Frank Folge, sondern von dem Piloten. die ja ganz anders startet als das Spiel, wo man sich denkt, so, sie haben das Spiel mit dem besten Prolog der Videospielgeschichte. Why, what the fuck? Warum nehmt ihr nicht den Prolog als Anfang? Ja, das ist ja diese den 60er Jahren, glaube ich, nachempfundene Fernsehstudio-Geschichte, wo sie so ein bisschen so die Lore für dieses Pilzding halt irgendwie legen. Ja. Und aber schon diese, ja wirklich, die dauert ja nicht lange, so vielleicht 2, 2,5 Minuten oder sowas, aber die ist schon in einer sonderbaren Dringlichkeit und Intensität gefilmt, obwohl es ja quasi nur so eine Reportagesendung irgendwie ist, dass ich dachte, und danach kommt dann ja quasi 1:1 wirklich mit allen einzelnen Einstellungen dann der Originalprolog hinten dran, und da war mir schon völlig klar, oh, die wagen was an dieser Stelle, ja, so die wissen, was sie können, sie wissen scheinbar, was sie erzählen wollen, das kann richtig spannend werden hier, weil sie nicht nur 1:1 am Computerspiel kleben, sondern dann auch noch überlegen, so okay, wie können wir es erweitern, und das haben sie dann ja auch ziemlich durchgezogen, also in fast jeder Folge gibt es ja Elemente, häufig dann auch wirklich als Prolog davor geschaltet, was wirklich das Spieluniversum erweitert. Und die Bill & Frank-Episode ist da sicherlich am extremsten. Hat mir aber persönlich fantastisch gefallen. Und ist auch einer der Punkte, warum ich an der Serie viel mehr noch geklebt habe, als das gewesen wäre, wenn es wirklich nur 1:1 Dinge, die ich schon kannte, aus der Computerwelt gewesen wäre. Also ich habe das als super wohltuendes Geschenk empfunden, mehr aus diesem Universum erzählt zu bekommen, als das, was ich ohnehin schon vorher kannte. Ich glaube, Leute, die das Computerspiel nicht gespielt haben, die können diese Ebene ja gar nicht so dechiffrieren, ja, was ist jetzt quasi original und was ist noch dazugebaut. Aber ich fand quasi in der Summe die dazugebauten Dinge fast alle noch besser als die, die aus den Spielen rauskamen. So, also da hat man, finde ich, schon gemerkt, okay, der Writer ist vielleicht auch einfach nochmal 10 Jahre älter, hat nochmal einen anderen Blick auf irgendwie ein paar verschiedene Themen. Du hast gerade sehr schön gesagt, einen zweiten Anlauf nochmal auf denselben Stoff quasi irgendwie zu nehmen. Das trifft es da, finde ich, sehr gut. Und mich persönlich hat das total abgeholt. Das fand ich also ein fantastisches Konzept. Also man merkt schon, ich mag diese Serie ganz gerne.
Ich kann auch gleich aus meiner Perspektive ergänzen, wo ich es nicht gekannt habe. Also bei mir ging es so, dass nämlich die Folge 3, also ab nach der Folge 3 war ich wirklich 100% gehuckt. Also davor war ich so ein bisschen, ja, ich war schon irgendwie begeistert, wie toll sie irgendwie das Worldbuilding machen und wie alles so aussieht. Dass halt, wenn nach einer Apokalypse so ein bisschen die Natur wieder anfängt, quasi die Städte zurückzuerobern und so, wie sie das alles schön umgesetzt haben. Und von der Story war ich wirklich dann bei der Episode 3 gehuckt. Wobei sich das mir bei mir auch ein bisschen in der Erinnerung verschoben hat, habe ich diese Woche schon gemerkt beim Rewatch. Weil ich hatte wirklich die Episode 3 so als Erinnerung, das ist 95% Bill und Frank, und da ist vielleicht eine Miniszene am Anfang und eine Miniszene am Ende. Aber da passiert ja auch ein bisschen mehr Handlung noch davor und danach. Also davor erfahren wir noch ein bisschen über die Welt, und zum Beispiel sehen wir dann diesen verbrannten Leichenhaufen, und am Ende sehen wir noch ein bisschen Joel und Ellie, die da im Haus rumlaufen. Also das ist doch ein bisschen weniger, als es sich eingebrannt hat. Aber was vielleicht auch ein gutes Zeichen ist, wie gut einfach dieser einzelne Abschnitt da erzählt ist, dass er sich so eingeprägt hat. Und da hatte ich noch ein Video-Essay gesehen, das so ein bisschen das Thema gemacht hat, Subtext und Text, also dass es im Spiel wohl irgendwie so sein soll, dass da viel irgendwie auch im Subtext nur versteckt ist und dass man da irgendwelche Texte findet und Informationen und man sich das so ein bisschen selber zusammenpuzzeln muss, was in der Serie dann halt eben mehr explizit gemacht wird und mehr in den Text geholt wird. Dass man eben wirklich Bill und Frank Geschichte auf dem Bildschirm auch sieht und nicht sich bloß so ein bisschen zusammenpuzzeln kann.
Ja, ich fand es schön, ich habe mir auch gedacht, als ich davon gehört habe, ich habe mal die Folgen nicht ganz zeitnah geguckt, und hab dann nur mitbekommen, okay, jetzt Folge 3 gibt es offensichtlich irgendwas, wo sie ein bisschen vom Spiel abweichen. Dachte mir so, ist ja auch sinnvoll, wäre irgendwie Quatsch, das Spiel 1:1 nachzuverfilmen. Das ist halt dieses Spiel, kennt da so, langweilig, ja, kenne ich schon. wann passiert was ich noch nicht kenne oder so. Und fand die Folge auch schön, auch so inhaltlich zu zeigen, so dass neben dem, was wir vorher gesehen haben, so ja, Menschen leben im Apokalypse und so, ja, ja, kleine einzelne Menschen haben es geschafft, sich da irgendwie abzukapseln und in Ruhe ihr Leben zu leben bis zu einem bestimmten Punkt, ohne dass dann man plötzlich extrem rausgerissen wird, weil irgendwie eine Zombie-Horde oder sonst wer ankommt, so wie bei The Walking Dead. Und was ich noch sagen wollte, die Szene mit der, wo dieser Leichenhaufen gefunden wird und dann die Überblendung, wo man ja die Skelette sieht und die Überreste der Kleidung und dann Überblende in die Szene zu den ja noch lebenden Menschen. Ist mir beim Rewatch aufgefallen, so, okay, das gewagte Szene, die kann einem, im falschen Moment echt heftig erwischen, kann ich mir vorstellen. Und was ich auch sehr eindrücklich fand, da weiß ich nicht, wie das im Spiel rüberkommt, die, ich glaube, in der zweiten Folge, als sie da die Mykologen abholen und ihr erzählen, was passiert ist und sie dann fragen so, ja, was machen wir jetzt? Wir müssen so einen Impfstoff entwickeln oder ein Medikament und sie sagt so, da gibt's nichts für, es bleibt nur eins, Bomben abwerfen. Mhm. Und
genau, das war auch eine ganz, ganz toller Prolog mit der Wissenschaftlerin. Das ist ja auch eben nicht im Spiel drin und das war auch einer dieser Momente, wo ich dachte, boah, gut, hervorragend, hätte ich auch im Spiel irgendwie brauchen können. Hätte da wahrscheinlich narrativ nicht so richtig gut reingepasst, aber wie schön, dass sie sowas da reinbringen. Das war auch sehr fantastisch gespielt, auch gesprochen, ganz toll, weil da passiert ja gar nicht viel in der Szene. Sie erzählt ja einfach nur eine Kamera, ne?
Ja, ja, und auch.
Aber hohe Intensität der Schauspielleistung auf allen Ebenen.
Ja, ja. Aber auch einfach nur die Szene, also die durch die Verdeutlichung, also da sitzt eine Frau, eine Wissenschaftlerin, auf ihr Spezialgebiet schon ausgesucht und durch dieses ganze Spiel wird verdeutlicht, so wie ernst die Lage jetzt gerade ist, ne? Und dann die das da vorbringt, mit einem Mann in der Szene hätte das, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Shelley, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Genau, nee, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen. Genau, bei den Szenen, die im Endeffekt ja zu Beginn der ersten und zweiten Folge dieses Worldbuilding zusätzlich bieten zu der Geschichte, die wir ja so grob auf jeden Fall auch erstmal schon kennen, fand ich so ergänzend total schön. Aber war ja jetzt keine Abweichung in dem Sinne vom Spiel. Deswegen war ich in der dritten Folge auch total bereit. So, ja, gleich kommen die in die Stadt, wo der Bill ist. Warte. Okay, dann gehen die da jetzt spazieren und sehen ein Flugzeug, aber gleich. Und ich war irgendwie richtig sauer, dass das nicht so schnell passiert ist. Und dann kam diese Rückblende und ich so, was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Aber ich sag euch, die Sekunde, als ich Nick Offerman gesehen habe, es war klar, wer er ist. Es war klar, was los war. Und auch so diese allererste Szene, wo er eben unter diesem Haus sitzt und irgendwie sagt, not today, you New World Order, fucks oder so, war auch klar, was so seine Attitude und aus welcher politischen Ecke er vielleicht auch irgendwo kommt. Und es war 100% Bill. Und für mich war es total klar. Und es war so cool, weil ich dann mit was Neuem, ne, eben mit so einer Abweichung konfrontiert war. Und Ich hab's geliebt. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Die Geschichte, an ein paar Stellen war der Charakter auch schon bevor Frank kam, sicherlich so, okay, voll der Redneck-Conservative, weiß ich nicht. Mhm. Aber Fine Dining, schönes Essen und so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so in allererster Linie mit so einem Charakter verbunden hätte. Aber toll, wirklich, da, also allein das, große Klasse und dann Frank, ich, Mega-Fan, ja.
Ja, also diese eine Szene, there is no girl, no, there is no girl.
Ja.
Das war so romantisch, also auch spannend, dass sie Nick Offerman in diese Rolle gecastet haben, der ja, sag ich mal, nicht der größte, also Romantikdarsteller ist bisher, Er passt halt sehr gut in diese Bill-Rolle, aber man hat dann doch gemerkt, und das merkt man auch, wenn man so, sag ich mal, ihn außerhalb von Rollen sieht, er ist auch schon sehr poetisch und romantisch veranlagt. Und ich finde, das ist immer schön, wenn man solchen Schauspielern dann auch die Chance gibt, das auszuleben und sie nicht immer nur typecastet als jetzt Nick Offerman, den etwas schrulligen Redneck oder American Conservative, den er ja bisher immer gespielt hat. Also so ein bisschen so, eine Transition, die er da durchgemacht hat von seiner bisherigen Typecast-Rolle zu einer ganz neuen Rolle während einer Folge.
Ich finde auch in kleinen Szenen merkt man auch, dass er eine Comedy-Person ist, also dass er so ein Comedy-Gespür hat, also zum Beispiel, wo sie so eine Diskussion haben, ja, du sagst ja auch, die Regierung sind alle Nazis. Die Regierung sind alle Nazis!
Ja, aber beide, also hier der
Murray Bartlett.
Murray Bartlett, den hatten wir ja davor erst in White Lotus gesehen, also das ist ja eigentlich auch eher ein Comedy-Schauspieler. Und man merkt einfach bei beiden, dass sie gutes Timing haben. Aber ja, du hast recht. Also die Folge ist nicht frei von einem gewissen Witz.
Also ich hatte bei der Folge den großen Luxus, dass ich die aus dem Spiel überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte. Also dass es dann einen Charakter Bill gab, der da irgendwo in einem Haus oben sitzt, das hatte ich so ganz vage in Erinnerung. Aber was mit dem los war oder was da noch irgendwie die Nebenstory war, das hatte ich alles überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Also ich kann einige Sequenzen aus dem Spiel, konnte ich mich sehr gut dran erinnern und habe sie dann quasi auch gerne abgehakt. Aber andere Sachen sind dann doch irgendwann im Laufe der Jahre einfach durchgerutscht. Und von daher war diese Folge für mich dann also total fresh, und ich habe die aber auch dann wirklich extrem feiern können für das, was sie ist, nämlich auch so nuanciert und so häufig auf der Kippe. Ja, dass man sich eben gar nicht sicher sein kann, so was ist denn das eigentlich für ein Typ? Ist das jetzt ein Redneck oder warum, gerade eben schon richtig schön herausgearbeitet mit dem Fine Dining, ja, das passt jetzt irgendwie nicht, und dann auch so die erste Begegnung von den beiden so, wie, was ist da jetzt genau irgendwie das, die Agenda und das Verhältnis und wie stehen die jetzt zueinander, und das ist so häufig immer so ein bisschen ins Kippeln geraten, diese Folge, was wie da jetzt auch das Beziehungsgeflecht zwischen den beiden aussieht, fand ich wunderschön herausgearbeitet.
Ich finde auch schön, dass sie immer so ein bisschen in dem Abschnitt mit so Erwartungen spielen. Also du hast zum Beispiel Szene, wo Bill da irgendwie mit einer Bauchverletzung da liegt und dann Schnitt zu jemandem in einem Rollstuhl. Man denkt, da sitzt Bill in der Zukunft, und dann ist es aber eben nicht Bill, sondern Frank, der dann im Rollstuhl sitzt.
Ja, sehr schön intelligente Inszenierung. Zeichnet sich aber durch die ganze Serie aus, ja, dass da jemand mit wirklich irgendwie Herz und Verstand irgendwie genau solche Momente produziert. Ja, so was denkt jetzt der Zuschauer, wie kann ich damit ein bisschen spielen, aber auch nicht zu sehr in your face, sondern schon ein bisschen eher subtil auch die Sachen anlegen. Genau richtig, ja, danke.
Ich möchte mal einen Kontrast dazu aufmachen. Also ich wollte jetzt durch meine initiale Einstiegsfrage nicht das Gefühl erwecken, dass ich die Folge nicht gut fand. Aber ich fand sie auch hervorragend. Aber wie gesagt, es war dann über den Rest des Internets verteilt nicht so eindeutig. Wo ich aber selber ein bisschen noch überlege, ob ich das so gut fand, war diese neue Figur von die Kathleen, also die Figur, die von Melanie Lynskey gespielt wird, die es ja so in der Serie, im Spiel überhaupt nicht gab, und auch diese ganzen Handlungsstrang so, der, wo ja dann, wie heißen sie das? Henry und Sam eingeführt wurden, so auch gar nicht gab in dem Sinne, wo ich sage, ich fand Melanie Lynskey super, also einfach super evil, ja. In your face. Aber ich frage mich, es war schon im Vergleich jetzt auch zu dieser, was davor kam und was danach kam, schon ein bisschen platt. Also, dass man hat, sie halt einfach super evil, erschießt Leute links und rechts, sagt am Schluss nochmal in der Sekunde, in der sie quasi stirbt, ja, Kinder sterben halt, ist mir doch wurscht. Wie fandet ihr das? Also, bin ich da der Einzige, dem das ein bisschen komisch vorkam, oder wie ist das?
Ich werfe mal noch rein, dass ich auch die Darstellerin ihre Rolle großartig fand, weil ich kannte sie bis dahin nur als Rose, die Stalkerin aus Two and a Half Men, und hat sie eher so eine auch cheesige, lustige Rolle gespielt, und
Auch wieder eine eigentlich eher klassische Comedy-Darstellerin.
Ja, genau. Und jetzt hat man was komplett anderes. Und ja, also auch, wo man zweimal hingucken muss, ist das die? Ist das die? Und dann guckst du nach und so, ja, das ist die. Okay, krass. Und fand aber am Ende fast ein bisschen irgendwie das Potenzial bei ihr verschenkt, dass man die dann so schnell irgendwie abserviert, auch wenn es so ein kurzer, so, ja, ist weg, Moment war. So, ja.
Ja, über die Figur musste ich auch irgendwie am meisten die Augen rollen, tatsächlich. Also mir hat's jetzt in der Serie, und ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass sie im Spiel gar nicht vorkommt, nicht so gefallen. Und auch, dass sie dann so ein bisschen, ja quasi so ein bisschen dieses, ich bin schon fast abgeschmackte Trop, dass sie dann an ihrer eigenen Hybris irgendwie scheitert und von wegen dann von hinten von einem Zombie einfach so abgemurkst wird, ja, keine Ahnung. Hat mir so insgesamt, hat mich nicht so überzeugt.
Fand ich auch, also das fand ich, genau, auch doch auch ein bisschen flach. Genau, und mir waren zum Beispiel auch einfach innerhalb der Geschichte ein paar Sachen unklar. So, warum folgt Perry ihr jetzt so und macht halt alles, was sie sagt? Also ja, da werden so ein paar Sachen erklärt, aber das war für mich nicht ganz rund, wie sie da auch in diese Welt eingebaut ist. Aber ich muss sagen, als Charakter an sich fand ich total spannend, weil sie ist halt so diese liebe White Mom, fast schon ein bisschen Karen.
Ja, ja.
Für mich so. Und das Schlimmste, was eine Karen machen kann, ist nach dem Manager zu fragen. So, hier sind wir aber einfach in einer anderen Welt. Und die Art und Weise, wie sie auch sagt, nee, dann bringen wir die halt um. Nee, wir wollen jetzt aber wissen, wo Henry ist. Ist so lieb dabei, so Momsy. Und das ist halt in sich natürlich diesen Kontrast, den ich einfach total spannend fand. Wir alle kennen in so postapokalyptischen Welten irgendwelche krassen Fucker, irgendwelche üblen Dudes mit krassen Waffen, bla bla bla. Aber so eine Karen, nee, das war neu für mich. Das fand ich an sich schon sehr gut. Aber wie gesagt, innerhalb der Welt nicht ganz rund für mich.
Ja. In der Apokalypse wird Karen zum Manager.
Ja. Oh Gott, oh nein. We're doomed. Also,
auch hier war ich noch maximal gnädig mit der Serie. Die hat für mich gut funktioniert, die Figur. Hatte ich keine Schwierigkeiten mit. Weil genauso dieses White Mom-Ding und dann dabei aber so passive-aggressive. Nicht nur so ein bisschen passive-aggressive, sondern halt dann komplett über Leichen gehen, damit meine Family und so. Das hat für mich gut funktioniert. Also meine Probleme mit der Serie, wenn es überhaupt welche gibt, beginnen später. Da war ich noch voll dabei. Das hat mich nicht rausgezogen.
Ich fand das spannend. Also wie gesagt, ich kannte ja die meisten Charaktere nicht. Und Frage an euch gleich, was war das mit Henry? War irgendwie, also mir wurde Henry irgendwie so inszeniert als irgendwie neben Ellie auch irgendeine besondere, sehr besondere Figur mit, also er wurde fast so durch die Zeichnungen, die von seinem also ja Bruder, wie man dann lernt, da findet, irgendwie so als ja Superheld irgendwie stilisiert und als ja irgendwas Besonderes, und hab ich's verpasst oder
ich finde
das Spiel noch was erzählt oder
ja, ich finde auch leider Henry und Sam funktionieren, also für mich auf jeden Fall in der Serie nicht so gut, weil also die Dynamik zwischen Henry und Sam ist ziemlich ähnlich, außer dass Sam in der im Spiel nicht gehörlos ist. Was ich einen guten Dreh fand, vor allem, weil es ja auch um Zombies geht, die sehr gut hören können. Das war dann nochmal ein spannender Kniff. Aber die Sache ist ja im Spiel, ist ja der Tod von Henry und Sam so der erste Gut-Punch. Also wir hatten, das ist ja, weil die Geschichte von Bill endet ja im Spiel gar nicht so tragisch. Der ist da, also der überlebt, und man sieht ihn nie wieder. Man weiß nie, was mit ihm passiert ist, und Frank ist ja dann im Spiel schon lange tot, bevor man dorthin kommt. Und das erste Mal, dass wirklich Ellie und Joel auch so einen Verlust mitmachen müssen, sind ja Henry und Sam. Und das ist auch das, glaube ich, das Ende vom ersten Akt im Spiel. Es ist ja so in Sommer, Winter, Sommer, Herbst, Winter und Frühling aufgeteilt, und das ist quasi dann das Ende vom Sommer, und es geht in den Herbst. Und da funktioniert das einfach gut, weil es quasi der erste Gut-Punch ist, der jetzt quasi den Marker für die Spiel 6 erwartet hier auf keinen Fall ein Happy End. Hier gibt es keine fröhlichen Menschen. Mhm. Und hier haben wir aber schon mit Bill und Frank diesen ersten Gut-Punch mitgemacht. Und Henry und Sam und diese ganze QZ-Geschichte wirkt jetzt so nach so einem Ach und jetzt nochmal so eine Geschichte, wo am Schluss alle sterben. Das hat, also die Schauspielerei und wie die Figuren sich, also wie die Schauspieler die Figuren interpretiert haben, alles tippitoppi. Aber so vom Storytelling her hatte ich fast erwartet, dass sie sich diesen Teil schenken und Henry und Sam irgendwie anders einbauen.
Ich glaube, spannend war in der Dynamik nochmal, dass Sam ja auch jünger war als Ellie und er, ich weiß nicht, vielleicht auch ein Stück weit zu ihr aufschauen konnte. Die beiden hatten ja auch eine echt spannende Dynamik und ich glaube, die wäre so nicht entstanden, wenn Sam nicht auch ein Kind gewesen wäre. Also ich höre das oft mit diesem, ja, ist auch nur ein Erwachsener und ein Kind, das kennen wir doch schon so. genau, aber da gibt es ja auch eine tatsächliche familiären, so ein actual familiären Bond. Genau, und hier in der Serie wird ja auch nochmal genau erklärt, warum Henry das macht. Genau, so wie ich das verstanden habe, hat Henry jetzt auch keine Superkräfte oder irgendwas special about him. Das ist einfach der von diesen ja, Leuten, die Fedra gepetzt haben, der einfach noch lebt von all denen, die da halt Sachen weitererzählt haben. Und der sich wohl am besten verstecken kann, weil er sich auch gut, glaube ich, in der Stadt auskennt. Mhm. Ich glaube, das ist so dieses special feature about him. Aber ja. Und was ich, glaube ich, auch noch ganz spannend fand, was im HBO-Podcast gesagt worden ist, das wollte ich kurz zu der Serie sagen, dass genau die Sam-Rolle ja eben gehörlos ist in der Serie. Und der Schauspieler auch, also lass mich nochmal nachgucken, Clevon Woodard, genau. Und es gab auch darüber hinaus, ja, also das wurde jetzt nicht mit dem Wort beschrieben, aber so eine Art Sensitivity Reading für die Lines und die Dialoge, um zu gucken, ist das realistisch, was wir hier jetzt darstellen. Ne? Wir wollen keine Person haben, die selber gehörlos ist, die Serie irgendwie guckt und dann so denkt, oh, als ob. Und das fand ich irgendwie mega cool. Also das fand ich irgendwie super cool, dass in so einem großen Film auf darauf geachtet wird, dass das einfach realistisch dargestellt wird. Und das war übrigens auch in der Bill und Frank-Folge schon so, dass da auch extra noch mal die Perspektiven von homosexuellen Männern eingeholt worden sind, die auch schon lange in einer Beziehung sind. Also und auch schon so mittleres Alter irgendwo erreicht haben. Das fand ich spannend.
War es nicht auch so, dass sie extra auch einen schwulen Regisseur für die Folge engagiert haben, weil sie gesagt haben, also soweit ich weiß, ist Nick Offerman selber nicht schwul. Ich glaube Mary Bartlett schon. Dass, also da, wie du auch gesagt hast, also dass sie wirklich gesagt haben, okay, sie wollen da wirklich eine authentische Perspektive reinbringen. Sie wollen einen schwulen Regisseur, wie du jetzt gesagt hast, holen sich auch nochmal Perspektiven von schwulen Paaren ein, die jetzt lange zusammen sind. Und da haben sie auch wirklich auch nochmal diese Trope quasi umgedreht, also diese Bury Your Gaze-Trope, die ja im Spiel ganz deutlich gemacht wird, auch so quasi kein Happy End für so ein Couple, wo sie ja am Schluss auch tot sind, aber sag ich mal, natürlich, mehr oder weniger natürlich tot, also sie hatten ein erfülltes Leben und gehen halt gemeinsam da raus. Und ja, ich finde das, also einerseits schön, dass sie so ein Sensitivity Reading gemacht haben. Ja. Hätte ich jetzt aber fast auch nicht anders erwartet von einer Serie dieser Qualität, weil mittlerweile würde ich sagen, musst du dir, also wenn du so hochqualitatives Fernsehen machst, dann musst du dir ja wahrscheinlich auch schon einiges an anhören, wenn du es dann nicht tust. Aber naja, man kann sich auch immer negativ überraschen lassen, ne?
Ja, genau, also ja. Also, wenn ich an den Lilo und Stitch Cast denke, aber egal.
Ach ja, erinnere mich nicht dran.
Ich finde es immer noch erwähnenswert und halt schön, als erwähnenswert schön, dass es in so Serien mehr gehörlosen Rap aktuell gibt. Das hatten wir ja auch zum Beispiel bei Only Murders in the Building und so. Und was mir bei der Bill und, nee, nicht Bill und Frank, da wollen wir jetzt schon, Henry und Sam Sache noch so auffällt, ist so ein bisschen die Parallelitäten. Also zum einen zwischen Sam und Ellie natürlich, die sich so ein bisschen zusammenfinden können, aber auch ein bisschen zwischen Joel und Henry, also die ja beide so ein bisschen sich, glaube ich, erstmal in ihrer Rolle als Caregiver zurechtfinden mussten, und sich jetzt um quasi einmal um den Bruder und einmal um Ellie kümmern zu müssen und da quasi ja der, wie sagt man denn, den Elternpart übernehmen zu müssen sozusagen. Und dass es da quasi so ein bisschen, ja auch in der Folge tun sie ja bei auf beiden Ebenen so ein bisschen das Bonding zeigen und wie sie sich so austauschen und wie sie so in der Welt zurechtkommen, das finde ich schon ganz schön.
Ja, wobei ich tatsächlich an der Stelle sagen muss, sie hat das Spiel ein bisschen besser gemacht, weil im Spiel gibt es ja nochmal so eine Schleife, dass Henry und Sam tatsächlich Joel und Ellie an einer Stelle im Stich lassen und sie dann wieder treffen, ja. Und dann müssen sie wieder bonden. Und dann kommt ja nochmal eine Schleife dazu, dass es ja so eine über Dokumente erzählte Geschichte im Spiel gibt mit dieser kleinen Kommune, so zwei Erwachsene, die dann eine ganze Gruppe von Kindern aufnehmen. Das hatten wir in der Serie ganz kurz, dieses quasi Zombie-Kita, die sie dort gefunden hatten. Da gibt es nochmal eine ganze Geschichte zum Spiel. Was ja auch schief geht dann am Schluss, wird über die Dokumente sehr spannend erzählt, wo ich hier, also hier fand ich einfach, da hätten sie haben ja quasi alle großen Plotpoints aus dem Spiel mitgenommen, wenn man sich das die Liste anschaut, oder später mit Tommy und den Kannibalen und so weiter und so fort, da hätten sie sich vielleicht ein paar Plotpunkte zusammenziehen können und sich diese große, also ich sag nicht, dass man Henry und Sam rausschreiben hätte sollen. Ich finde, das ist auch eine wahnsinnig wichtige Geschichte, um Ellie sich selbst klar werden zu lassen, welche Funktion sie erfüllen kann. Das hatten wir auch in der Serie, dass sie dann in dem Moment glaubt, Sam gerettet zu haben mit ihrem Blut. Dass das vielleicht, das hätte man irgendwie anders zusammenziehen können, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dass diese ganze Geschichte sehr gerusht ist für den Ausmaß, den sie dann mit auch neuen Figuren eingenommen hat. Also da, ja, hätte man vielleicht ein paar Sachen zusammenziehen können.
Für mich noch ein anderer Punkt, der da drin steckt und natürlich aber auch in ganz vielen anderen Sachen, die wir auch schon zum Teil besprochen haben und die noch offen sind, ist, dass ich schön finde, dass diese Serie sich immer so Zeit nimmt, in der Apokalypse, ich würde es mal so nennen, Enklaven der Menschlichkeit zu zeigen. Ja. Und wie sich dann Menschen auf verschiedenen Wegen zusammenfinden, in verschiedenen Art und Weisen, um dann doch wieder die Menschlichkeit hochleben zu lassen und eine gewisse Wärme und Fürsorglichkeit zu haben. Also ich meine, du hast Bill und Frank natürlich, die sich da so ein bisschen isolieren und ihr Ding machen. Du hast jetzt hier die beiden, die irgendwie versuchen, sich durchzuschlagen. Dann kommt später noch die Sache mit Bills Kommune, was auch mal ein komplett anderer Ansatz ist, dass da mehrere Leute irgendwie in einer Stadt irgendwie versuchen, ja, mit einem Damm Elektrizität zu machen und sich da quasi so ein bisschen ihr eigenes kommunistisches Paradies aufzubauen, was ja auch ziemlich gut zu funktionieren scheint.
Das alte Ehepaar vorher in der Hütte da.
Genau, das alte Ehepaar hast du ja auch noch, die da so im Wald leben. Die fand ich
auch sehr nett, ja. Bringt auch warum lebt er noch? Ja, das Gewehr liegt da drüben, so. Und er hat mir übrigens nichts getan, so. Ja, das sehe ich. Aber du hast ihn super gekocht, so. Ja, habe ich. Und die Szene fand ich auch sehr schön, so dieses liegt eine gewisse Bedrohung, aber eigentlich wollen wir gerade alle nett zueinander sein und haben aber so die begründeten Animositäten Fremden gegenüber und ja.
Und dann muss ich jetzt gestehen, dass mich die Serie damit sehr, sehr um den Finger gewickelt hat und eingelullt hat, weil dann kam diese ganze Sache mit David und ich habe gedacht, okay, jetzt erzählen sie uns das ganze Ding nochmal mit noch einer anderen Gruppe und dann kommt dieser Gut-Punch da, wo es total irgendwie 180 gedreht wird und pervertiert wird. Das hat mich echt unvorbereitet erwischt.
Ich würde da gern drauf eingehen, Erik, weil ich hatte auch den Eindruck, also in den ersten zwei Folgen, ne, Worldbuilding, oh Gott, was ist passiert, wie ist das damals losgegangen, und du musst ja ständig auf der Hut sein, egal wo du hingehst. Auch Anfang der dritten Folge, wo die in Kansas City ankommen, oh nein, da ist ein Verletzter, komm, wir helfen dem. Nein, du musst permanent um dich dein Leben fürchten, wenn es keine Zombies sind. Mhm. Ist es Fedra? Ist es People, ne? Wie die Leute in Kansas einfach genannt werden. Die haben keinen Namen, das sind einfach People. Und das sorgt auch für mich als Viewer die ganze Zeit, oh Gott, jetzt, oh Gott, warte, jetzt.
Ja, das aber Gefühl hatte ich auch sehr oft, ja.
Genau. Du kannst diese Spannung meiner Meinung nach aber nur aufrechterhalten, wenn es zwischendurch auch wieder okay ist. Du kannst nicht 9 Folgen lang nur kompletten Dauerstress darstellen, beziehungsweise es wirkt halt einfach intensiver, wenn es zwischendurch mal gut ist. Und in diesen Enklaven, also bei Bill und Frank, gab es ja diese eine Szene, wo Franks allergrößtes Problem ist in diesem Streit, dass er jetzt die Straße schön machen will. Da sollen jetzt Blumenkübel hin. Ja. Und diese Mannequins sollen schöne neue Klamotten tragen. Und also ich war so, Entschuldigung, sind wir noch bei Last of Us? Das ist ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, aber ja. Das, da war die Welt so in Ordnung. Und spätestens bei dieser Dinner-Szene mit Tess und Joel draußen im Garten.
Ja, die sitzen ganz entspannt, ne?
Ja, also das hätte ja wohl auch heutzutage stattfinden können. Das war so sicher, das war okay. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich dachte, ah, okay, es ist also nicht überall die ganze Zeit so. Und es bleibt ja auch gerade in der dritten Folge lange Zeit so, ne, long, long time, dass es okay ist. Und da geht's nicht wirklich um Infected, bei Bill und Frank zu Hause jetzt. Und das hilft mir, okay, gut, und dann machen wir wieder weiter. Und bei Sam und Henry hatte ich nicht das Gefühl, dass die einen sicheren Rückzugsort haben. Aber spätestens in Jackson war die Welt ja wieder ein Stück weit okay. Was da alles aufgebaut wird und welche Communities und welche Strukturen da vorherrschen. Genau, und bei diesem lustigen Ehepaar in der Hütte. Also das hilft mir, zwischendurch solche Dinge zu sehen, um einfach einzuordnen, auch in diesem Rückblick. Also diese DLC-Folge, die das aufgreift, wo Ellie in der Fedra School zu sehen ist. Ne? Die geht da zur Schule, die lernt da Sachen, die macht Sportunterricht. Das ist ein Stück weit Normalität. Und dann wirken diese Gut-Punches auch einfach noch mal heftiger, die man dann später sieht. Ja.
Ralf war jetzt länger still.
Er ist aber noch da.
Ja, schon. Ich überlege, ob ich jetzt langsam zu meinen Schmerzfolgen.
Ja, wollte ich auch nämlich gerade fragen. Du hattest ja schon angekündigt, dass es hinten raus bei dir mehr kriselt.
Da kriselt es mehr, ja. Ich überlege, was ist quasi der dramaturgisch bessere Weg ist, mit welcher Folge ich da anfange. Also ich sag mal, die größten Probleme habe ich in der Tat halt mit der vorletzten und der vorvorletzten. Das heißt also eben die Rückblende-Folge, die im Spiel ja auch nur ein Add-on ist. Mhm. Ich glaube, es hat seinen Grund, dass sie im Spiel nur ein Add-on ist. Und halt mit der David-Kannibalen-Folge. Vielleicht fange ich auch mit letzterer an. Ich würde nicht sagen, dass die schlecht gebaut war jetzt in der Serie, aber so ein paar entscheidende Punkte des Spiels, was gerade diese Sequenz im Spiel so interessant und eindrücklich macht, die sind mir noch ein klein bisschen abhanden gekommen. Und zwar im Wesentlichen, dass eben im Spiel sehr lange offen ist, was mit David eigentlich los ist. Und wie diese Figur jetzt eigentlich reinpasst. Und man weiß im Spiel auch überhaupt nicht, lebt jetzt eigentlich Joel noch oder ist er schon längst tot? Und dann kommt dieser David und diese Anfangssequenz, wie die beide dann so ihren ersten Stand-off haben, die ist schon ganz, ganz cool und er macht irgendwie dann noch einen ziemlich kompetenten, fitten Eindruck. Und dann gibt es irgendwie so ein oder zwei Sequenzen, wo die zusammen dann als Tandem und als Team auch irgendwelche Zombies erstmal erledigen müssen. Das gibt's alles in der Serie gar nicht. Und da passiert schon ein Bonding zwischen den beiden. Und erst nach und nach bricht das dann in dem Spiel und man guckt dann quasi hinter die Kulissen. Und in der Serie ist es halt komplett anders installiert. Da hast du quasi mit der ersten Einführung, wo er irgendwie da seine erste Rede zu seiner Community hält, merkst du sofort, okay, da ist doch irgendwas völlig schräg. Also ich glaube, das funktioniert anders, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, aber du kannst ja auf keinen Teller gucken, ohne zu wissen, was Phase ist, wenn du das Spiel gespielt hast. Ja? Klar ist das dann bei mir nochmal, was zieht das irgendwie andere Register? Würde mich also fast interessieren, ob wann bei euch der Groschen gefallen ist, quasi so für diejenigen, die das Spiel wirklich nicht vorher kannten. Aber ich fand, dass hier Potenzial liegen gelassen wurde in eben dieser Bonding-Time zwischen David und Ellie. Ich fand die Folge insgesamt auch zu rushed. Ich finde, da hätte man gut 10 Minuten dranhängen können und dafür halt mehr Bonding zwischen den beiden. Das hätte den Bruch dann noch härter gemacht und diese Einführung, wie agiert er in seiner Community, die hätte es dann für mich an der Stelle, glaube ich, nicht gebraucht. Also ich fand da das Storytelling des Spiels an der Stelle ausnahmsweise wirklich eleganter als in der Serie oder effektiver auch einfach.
Also mir war David von Anfang an irgendwie so suspekt, weil ich so dachte, so Priester in so einer Kommune, in einer Apokalypse, die sind immer so ein bisschen komisch. Und ich habe es ja auf Deutsch geguckt und auf Deutschen hatte eine sehr gute Synchronstimme, die seinen Charakter sehr gut rüberbringt. Und einen noch mehr so auf die Spur bringt, so ganz sauber ist er vielleicht nicht. Und ja, das bestätigt sich dann mit noch so zwei so, einer bist du, okay, alles klar. Ja, gut.
Ja, meine Wahrnehmung von ihm hat sich so ein bisschen auf und ab bewegt. Also ich hatte in der ersten Szene auch irgendwie ein ganz komisches Gefühl von wegen, dass er so eingeführt wird, dass er da jetzt irgendwie so ein Bibelvers sagt und dass das so eine, hatte halt gedacht, dass sie da so ein Religionskult-Story erzählen wollen. Und dann, wenn er aber mit Ellie das erste Mal aufeinander trifft, wirkt er ja dann doch wieder ganz, ja, vernünftig erstmal oder ganz, ja, also normal irgendwie. Und aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Episode für mich vielleicht auch ein bisschen darunter leidet, dass sie so viel auf einmal erzählen will. Ich meine, du hast Joel, der da krank in diesem Bett liegt und wo sie immer wieder Spannungselemente raus aufbauen wollen. Was ist jetzt mit Joel? Und kriegt er sein Penicillin? Und gleichzeitig haben sie aber auch noch diese Storyline mit von wegen David, der jetzt irgendwie seinen Leuten Revenge verspricht und Rache und ja, er kriegt eure Rache, aber nicht an Ellie, sondern nur an dem, der es wirklich getan hat. Und gleichzeitig ist halt noch diese Sache mit Ellie, die so ein bisschen rausfinden will, was jetzt eigentlich mit diesem David los ist und so. Und ja gut, also ich hab's dadurch vielleicht auch nicht bis zum Schluss nicht rausgefunden, sondern erst wo Ellie das gesagt hat, ist es mir wie Schuppen von Augen gefallen, was da das Kannibalen sind. Davor war mir das einfach nicht klar, aber wahrscheinlich halt auch, weil da so viel anderer Kram nebenbei passiert, der immer nach Aufmerksamkeit geschrien hat, dass ich da einfach nicht eins und eins zusammenzählen konnte. Mhm. Weil im Rewatch ist es mir total klar gewesen, wie das alles zusammenpasst. Okay, du hast da Winter und David sagt sogar irgendwie zwischendrin zu Ellie, dass es jetzt schwierig ist, irgendwie was anzubauen und dass es auch lange, dass sie irgendwie lange kein Wild mehr gefangen haben und so. Und da hätte es eigentlich schon klar sein müssen. Irgendwie müssen die ja die Leute da ernähren.
Ich erinnere mich, dass im offiziellen Podcast dazu auch ein bisschen Kontext gegeben wurde, weil da auch gesagt worden ist, na ja, ne, es gibt ja diese Enklaven, Erik, hast du es eben genannt, und auch hier hat diese Gruppe versucht, das aufzubauen. Und als die an diesem Ort angekommen sind, war halt Frühling. Und da waren super viele Crops und man konnte sich irgendwie super gut ernähren und Sachen anbauen und ich bin mir nicht sicher, ob es auch irgendwie ein Resort ist oder so Ferienort.
Ja, mäßig. So sieht's aus, ne?
Genau, und dass es einfach super gut hinhaut und auch alles passt und dann ist es irgendwie schön für so eine Gemeinschaft und das ist jetzt das erste Mal, dass die halt so mit einem Winter konfrontiert sind, der eben in den Breitengraden einfach so hart reinknallt, dass da einfach gar nichts mehr geht. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo dir das auffällt, kannst du ja auch nicht mehr mit der ganzen Kommune irgendwie mit der Gruppe wegziehen. Also musst du halt da bleiben. Genau, das vielleicht noch kurz dazu. Und ja, ich finde diese Religionskontexte oft, ja, da wird ja so ein bisschen mit gespielt. Ich glaube, klar, Glaube in den USA oder generell natürlich etwas, was wo viele Leute erstmal denken, oh, das ist schön, das ist wichtig und Gott beschützt uns, ja. Und gerade allgemein, also super allgemein gesprochen, glaube ich einfach, wenn Menschen in Krisenzeiten sind, wird Religion, Glaube, Gott immer wichtig, immer. Und ja, um da halt einfach Hoffnung zu finden. Und ich finde, dass David diese Rolle ganz schön zeigt, wie eine menschliche Person sich da natürlich einen Vorteil draus schafft und auch diese paternalistischen Züge, ne, also er als Vater, als Hüter, der sich um die Schafe, also Lämmer kümmert und da aber auch mit einer starken Hand, also diese, glaube ich, dieses Storytelling, genau, ne? Eben wurde gesagt, ja, naja, ob man das jetzt unbedingt braucht am Anfang so. Ich fand das irgendwie ganz interessant zu sehen, um zu sehen, wie er funktioniert. Also voll der krasse, manipulative, böse. Also, weiß ich nicht, einfach total fies. Und es wird genau durch solche Dinge sichtbar im Endeffekt. Wobei das Kannibalen sein, weiß ich nicht, ob das jetzt in dem Sinne böse als vielmehr so ein Überlebensding ist. Aber die Art und Weise, wie er Menschen versucht zu manipulieren und wie lieb der auch spricht manchmal, das war bei mir fast Ramsay Bolton. Also fast so, ah, shall we? Ja, komm, wir machen das. Oh, ja, du bist aber schlau. Mensch, na hör mal. Ja. Was ist denn hier los? Ja.
Und weiteres Problem, was ich mit der Folge in der Tat hatte, das hatte ich, glaube ich, auch im Spiel, aber beim Spiel ist es ja so, da hast du auch immer einfach so viel zu tun und so viel Stress, ja, und sitzt nicht irgendwie entspannt auf deiner Couch und nuckelst noch an deinem Bierchen. Ist halt diese Endsequenz, wenn dann da die ganze Hütte brennt, ja, dieses, das ist auch im Spiel schön inszeniert, dieses Riesenholz Restaurant, ja, es ist, glaube ich, wirklich so ein Ressort, in dem die da unterwegs sind auch. Und man sich die ganze Zeit fragt, wo sind denn jetzt eigentlich die ganzen anderen? Ja, da brennt denen gerade voll die Hütte ab und niemand interessiert es irgendwie. Ja, und Joel und Ellie stolpern dann raus und sind einfach komplett alleine, so. Und der ganze Level und auch die zwei, drei Abschnitte davor ist im Spiel sehr anders inszeniert. Ja, das spielt nämlich in einem infernalischen Blizzard statt. Das heißt also, die Leute können zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr weiter als 5 Meter gucken. Das ist also die erste Prämisse. Hätte ich sehr gerne auch in der Serie gehabt, muss ich sagen, weil das ist also auch als Videospiel sehr eindrücklich an der Stelle, wie man da so durch diesen Blizzard halt durchstapfen muss und dann plötzlich sieht man wieder, ah, da vorne ist wieder irgendwie die nächste Hütte so, zu der man irgendwie hinstopft, hingeht. Und zum anderen halt schnetzelt man sich im Spiel auch durch das halbe Dorf durch, bis man dann, bis Joel an der Stelle dann halt bei Ellie im Restaurant irgendwie ankommt und sieht, sie hat die Lage dann schon selber gelöst. Das heißt also, da lebt auch schlicht irgendwie praktisch keiner mehr zu dem Zeitpunkt. Was halt ein Grundunterschied ist vom Spiel zur Serie, es ist halt viel weniger Action, viel weniger so, wir kämpfen uns jetzt irgendwo durch, bevor der nächste Plotpoint kommt. Die laufen in der Serie halt einfach immer so durch. Ja, also genauso wie das Ende von Episode danach, glaube ich, wo hinter Joel dann verwundet wird. Bis sie da erstmal dann in diesem Labor angekommen sind, müssen sie ja schon wieder 20, 30, 50, was auch immer, Zombies noch irgendwie umbringen. Da ist in der Serie kein einziger. Damit kann ich leben. Ja, ich finde es eigentlich gut, dass die Serie so storylastig ist, aber hier an dieser Stelle, jetzt in dieser David-Kannibalen-Episode, führt es halt irgendwie zu einem Plothole, was ich schwer irgendwie lösen kann. Und zumindest diesen Blizzard, der dann ein bisschen erklärt, warum niemand das Feuer sieht oder warum alle lieber bei sich in der Hütte hocken und nicht raus wollen, hätte mir da besser gefallen an der Stelle.
Mhm. Ja, also tatsächlich, dem Blizzard frage ich mich jetzt auch gerade, warum sie den, also Geldgründe werden es ja wahrscheinlich nicht gewesen sein, warum sie da nicht noch einen Blizzard rein photoshoppen können.
Vielleicht sah es nicht gut genug aus. Also.
Ja, vielleicht haben sie es probiert und haben gemerkt, das funktioniert vielleicht in der Serie nicht so ganz so gut. Ja. Was ja natürlich auch jetzt nicht so eindeutig ist, ist ja, dass diese ganze Wintergeschichte, dass man ja das erste Mal dort Ellie spielt und nicht Joel, weil Joel halt verletzt ist. Also Ellie ist schon allein unterwegs, dann auch in der Serie, aber ja, wir haben ja dann nicht diesen Moment so, ach nee, Moment, jetzt muss ich ja Ellie steuern und die hat ganz andere Fähigkeiten und die ist nicht so stark, aber dafür hat sie ihr Messer und was weiß ich. Das fehlt mir hier so ein bisschen, weil es ja dann auch nochmal, also der quasi Anlass dieser Episode ist ja, die Agency von Ellie zu erhöhen und auch das erste Mal, dass sie, ich glaube, sie hat davor ja schon mal einen umgebracht, aber es war ja so der erste Kill, den sie hatte, den sie ja quasi nicht nur aus dem Affekt und aus Notwehr oder aus Verteidigung von Joel gemacht hat, sondern einfach with a vengeance. Und das machen die ja auch in der Serie hier genauso, aber da fehlt halt, und das ist tatsächlich so ein bisschen das der Mediumwechsel, hier fehlt so ein bisschen der Moment, wo man sagt, man spielt jetzt tatsächlich Ellie und erlebt das alles aus ihrer Sicht und nicht aus Joels Sicht.
Ja, so ein bisschen bekommt man den Eindruck, aber es fehlt tatsächlich. Ansonsten, was Ralf sagt, wo du es gesagt hast, stimmt, irgendwie Ellie stolpert da raus und da ist Joel und ja, wo ist der Rest von der Kommune? Hätte man irgendwie durch, weiß nicht, über einen Funk kommt irgendwie, ah, da ist er, und also dass man da irgendwie hört, dass er sich da durchschnitzelt oder ein, zwei Szenen so, ne, um noch mal mehr Chaos reinzubringen auf den Zuschauer und so, oh Gott, was passiert da jetzt, ne?
Was ist eigentlich mit den Brandschutzbestimmungen in dieser Hütte los?
Das ist in den USA. Da ist alles aus Holz.
Ich brennt echt binnen zwei Minuten komplett ab.
Ja, im Spiel hatten wir wenigstens noch richtige Molotow-Cocktails. Da weiß man das. Wenn da was angezündet wird, dann brennt es aber richtig. Aber das ist, schiebe ich mal auf die Bauweise in den USA. Da wird ja eh alles nur aus Zunder gebaut.
Ich erinnere nur an die Szene aus von den Marvel-Netflix-Serien, wo irgendwie gesagt wird, die haben da sogar Wände aus Beton. Und als Europäer war so, ja.
Bei Luke Cage, ja. Ich würde mal den Punkt von Ralf aufnehmen, den ist so ein bisschen, vielleicht schwierig oder kritisch umgesetzt sehe in der Serie. Das hatte ich schon mal mit Jenny auch drüber geredet, mal bei dem Mario Kart fahren, dass ich finde, in der Serie kommt mir ein bisschen unterm Strich zu wenig Bedrohung von den Zombies rüber über die gesamte Laufzeit hinweg. Weil man sieht sie doch relativ oft einfach, wie Ralf ja, du es ja vorhin gerade eben gesagt hast, dass sie von A nach B laufen, von hier nach da, aber quasi freien Weg haben und dass es da freies, plattes Land gibt und irgendwie dann doch keine Zombies unterwegs sind. Obwohl sie es noch in der zweiten Folge, glaube ich, ja, zweite Folge noch so gesagt haben, ja, das sind diese ganz gefährlich und da gibt es halt diese Geflechten auf dem Boden überall und wenn du da drauf trittst, dann wird irgendwo Meilen entfernt werden da quasi so Hive-Mind-artig Zombies losgeschickt, was sie in der zweiten Folge auch noch so machen, aber danach halt irgendwie gar nicht mehr. Und ich verstehe das total mit dem zu sagen, ja, es gibt ein Kontrastproblem, wenn man das zu oft macht und dann verliert das auch ein bisschen die Wirkung. Aber für mich war es zu wenig. Also ich finde, man muss dann doch ein bisschen was zeigen, weil so stelle ich mir so ein bisschen logistische Fragen, wie groß ist überhaupt dieses Zombie-Problem in dieser Welt?
Ja, überall, ne? Oder? Also so wurde es ja zumindest irgendwie.
Ja, aber show, don't tell, ne? Also ich bin da ein bisschen bei Erik. Ein paar mehr Zombies hätten es schon gedurft. Auch gerade so diese verschiedenen Klassen von Zombies, die sind ja schon ganz interessant, ja, weil dir dahinter ja auch so eine Lore steht, dass eben diese Pilze eben verschiedene Stadien durchlaufen, dann in ihren Wirten und die dann halt unterschiedliche Skills herausarbeiten. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jemandem, der das Spiel nicht gespielt hat, irgendwie so klar geworden ist eigentlich, was dann so die einzelnen Special Features eigentlich der verschiedenen Zombies sind. Und da kann man sagen, so dass es darum geht's den Leuten nicht, sondern es geht ihnen natürlich auch im Kern um die Hauptbotschaft, so der größte Feind des Menschen ist immer noch der Feind und nicht irgendwelche ist immer noch der Mensch selber und nicht irgendwelche ollen Zombies, schon klar, ja, verstehe, was ihr sagen wollt, aber so ein klein bisschen mehr Zombie-Lore und Action hätte es hier und da vielleicht schon mal
auch dass nicht nur unsere Helden irgendwie damit zu tun haben und zu kämpfen haben, sondern halt auch die, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Bösen, ne? Dass die auch irgendwie damit Probleme haben und dass man, sowas hätte man ja auch irgendwie machen können. So, das Problem, was gerade jetzt zwischen Mensch und Mensch besteht, wird erstmal dadurch unterbrochen, dass da gerade eine Horde Zombies irgendwie angelaufen kommt. Das
zeigen sie ja Fokus wenigstens in der Henry und Sam-Episode so ein bisschen.
Mhm. Ja, stimmt.
Und in der zweiten, im Museum, ne, da erklärt Joel, ja, nee, die Klicker, die können dich nicht sehen, aber hören, du musst leise sein. Anders als die Runner, die zum Beispiel dann in dieses Kuppelgebäude kommen, als Tess noch da stand. Also da waren, glaube ich, nicht so viele Klicker. Ich bin jetzt gar nicht unbedingt anderer Meinung, aber ich merke halt, dass die Infected im Spiel natürlich eine komplett andere Dynamik und Rolle einnehmen als in der Serie, weil du im Spiel immer gegen die kämpfen musst und das ist halt eine aktive Handlung und dann sind schon wieder welche da. Du interagierst ja ganz anders mit denen. Hier siehst du das nur und ich weiß, das ist nicht das, was ihr sagt, aber wenn wir jetzt so viel Zombie-Kämpferei wie im Spiel in der Serie gesehen hätten, viel zu viel und auch total langweilig. Wobei so ein paar References, so ein Molly, den Flamethrower, so ein paar von diesen, auch wenn es auch nur so eine normale Flasche oder so ein Brick gewesen wäre, die man dann hätte schmeißen können, weil das halt diese Spielelemente aus dem Spiel sind. Da hätte ich, glaube ich, eine Referenz noch cool gefunden.
Mhm, stimmt.
Und ja, aber sonst bin ich auf jeden Fall auch bei euch.
Ja, was ich auch über das Schauen der Serie, wenn ich jetzt noch mal so rekapituliere, ich finde es schade, dass sie so ein bisschen dann dieses Informationen irgendwo an Wände anbringen und so, also die man dann durch Pausieren und Sachen lesen könnte, noch mitkriegen kann, dass sie die dann relativ schnell doch weggelassen haben. Also ich meine, in der zweiten Folge gibt es noch diese Sache zum Beispiel mit diesem, wo sie das Mädchen haben und dann sieht man eben an der Wand so eine Information, Poster, wo drauf steht, ja, wenn du am Arm gebissen wirst, dann dauert so lange und am Hals dauert so lange, bis die Infektion sich
erste Folge auswirkt. War das, oder?
Und das wären einfach ein paar Informationen, die man noch so ein bisschen an der Seite in späteren Episoden auch hätte einstreuen können, ohne dass man da ein riesen Fass aufmachen muss, sondern wer da halt pausieren will und sich das angucken will, kann das machen. Und wer es ignorieren will, der kann es auch ignorieren dann.
Mhm. Und wir noch zu der Rückblicksfolge kommen mit Riley in der Mall. Weil die fand ich ganz schön. Ich fand die Darstellerin Storm Reed sehr gut getroffen und so als diese coole Freundin von Ellie, die da was total Tolles entdeckt hat und das unbedingt ihr zeigen möchte, mit ihr teilen möchte auch. Die fand ich sehr schön. Und da saß ich die ganze Zeit da, gleich passiert was. Mhm. Gleich irgendwie ich was auch. Es ist gerade zu schön sozusagen. Und es ist so, gleich ist irgendwie, kommt irgendeiner um die Ecke und sie machen es aber so ganz geschickt, so gegen Ende, so da einladen weiter quasi im Dunkeln. Da schlummert noch einer, wo ich mich beim Rewatch kurz gefragt habe, man weiß ja jetzt auch nicht so genau, wie schnell wächst der Pilz, aber der sah so aus, als wenn er da schon ein bisschen länger an der Wand klebte. Hat so übrigens so, den hätte Riley vorher durch Abchecken irgendwie entdecken können, entschärfen können, ich weiß es nicht. Aber ja.
Ich finde, mein Problem ein bisschen war mit der Folge, dass es halt wirklich nur Character Development war, ohne dass es wirklich groß, sag ich mal, eine Handlung im Sinne von einen Plot voranbringen gab.
Ja.
Und das funktioniert im Spiel ein bisschen besser, weil es ja so zweigeteilt ist. Also im Spiel ist es ja dann, ist ja dann Ellie quasi während Joel flach liegt nochmal in einer anderen Mall und erinnert sich sozusagen quasi an diese Episode in der Mall und dann wechselt man so zwischen ein bisschen Spielen und dann kriegt man wieder eine Episode aus der Rückblick. Und so funktioniert das, glaube ich, besser, weil es immer so kleine Anekdoten sind, die quasi so eingestreut werden. Und jetzt ist das ja so eine Geschichte am Stück und da fehlte mir so ein bisschen das Fleisch auf den Rippen. Also, dass da so ein bisschen auch so ein Plot vorangetrieben wird, wie zum Beispiel, dass Ellie irgendwas besorgen muss oder so.
Ja, und der Grund dafür, warum sie sich jetzt auch gerade daran erinnert, ne, so.
Ja, genau. Also das, ich weiß nicht, es war mir, ob trocken das der richtige Begriff ist, aber es war mir so ein bisschen zu mager, was jetzt, es ist zu einseitig, ich glaube, das ist der richtige Begriff, zu einseitig, dass man nur gesagt, okay, das ist die Charaktermotivation für Ellie, dass das der einzige Mitnahmepunkt aus der Folge ist.
Ich habe noch eine Frage, wurde im HBO-Podcast erzählt, wie sie das mit der Mall gedreht haben? Haben sie irgendwo eine alte Mall irgendwie Pilz überstreut oder so? Das Making of dazu würde mich interessieren.
Erinnerst du dich, Christopher?
Gehört? Nee, ich habe soweit nicht gehört.
Genau. Ach so, doch, wurde gesagt. Und zwar, dass irgendwann klar war, hey, wir müssten brauchen halt das Set von einer Mall. Gibt's hier zufällig irgendwelche freien Malls? Und tatsächlich gab's wohl eine alte Mall, ich weiß nicht genau wo, die abgerissen werden sollte. Und die haben dann Kontakt aufgenommen und gesagt, ey Leute, wisst ihr was? Also, das war so die gute Seite daran. Ihr könnt einfach unsere Mall, ihr könnt alles kaputt machen, ihr könnt alles sprengen, cool. Ihr könnt alle Teils von den Wänden schlagen, gar kein Problem. Das Schlechte war, das war eine super kleine Mall. Die war winzig, da waren nur ein oder zwei Läden oder das war einfach überhaupt nicht das, was man im Endeffekt gebraucht hat, weil das einfach doll zu klein war. Mhm. Und dann wurde im Endeffekt so ein kleines bisschen rumgetrickst. Die hatte auch nur eine Etage, ne? Dass es dann so aussieht, als wären es zwei Etagen, in dem die dann dieses eine Setpiece, glaube ich, eingebaut haben mit dieser Rolltreppe. Mhm. Und ja, der Rest ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen dazu gemogelt. Es wirkte so, als hätten sie halt mit dem gearbeitet, was sie halt hatten. Ja.
Ich muss sagen, das Set fand ich super. Das war nicht das Problem der Folge. Set-Design war wie immer on point und dieser eine Shot, den haben sie auch wirklich gut hingekriegt, wo Riley, glaube ich, heißt sie, das Licht anmacht. Das war schon ein schöner Moment.
Ja.
Beim ersten Schauen hat mich die Serie auch, die Folge auch wirklich sehr verloren. Also weil sie halt und ein bisschen, ja, ich weiß nicht, genervt will ich nicht direkt sagen, aber du hast halt davor den Moment gehabt, wo Joel gerade da verwundet im Bett liegt und man will jetzt wissen, was jetzt passiert und wie es weitergeht und dann halten sie quasi mit einer Handbremse auf einmal das Narrativ an, um da eine Backstory zu erzählen, was ich ein bisschen ich würde schon fast sagen, krude Entscheidung finde, das an der Stelle zu erzählen. Und wie sie es erzählt haben, hatte ich auch beim ersten Mal irgendwie ein bisschen das Problem, fokussiert zu bleiben auf der Folge. Also ich bin immer wieder mit den Gedanken abgeschwiffen. Beim Rewatch, jetzt wo ich gewusst habe, was auf mich zukommt, konnte ich die Folge besser gucken und auch konzentrierter gucken. Aber ja, wie gesagt, wenn man da gerade so einen Moment hatte und dann, dass sie da erstmal die Erzählung komplett irgendwie unterbrechen, ja, hat mich sehr rausgeworfen an der Stelle.
Ihr müsst mich noch mal kurz auf den Stand bringen. Ich habe es nicht hundertprozentig jetzt vor Augen. Die Folge, ist die noch mit einer Handlung gerahmt aus der Jetztzeit oder fängt die direkt als Rückblende an?
Nee, da gibt es, also du siehst halt zu Beginn, wie Joel in diesem Keller liegt und verletzt ist. Und ich glaube, er sagt Ellie so, geh, und sie so, nee, und er so, doch, geh. Und schmeißt sie so raus und dann geht sie die Kellertreppe hoch bis zu dieser Tür in die Wohnung. Und dann erinnert sie sich so und dann siehst du halt diese Rückblende. Ich glaube, am Ende wird es auch noch mal kurz aufgegriffen.
Zwischendurch ist so ein kleiner Wechsel noch mit drin.
Ja,
okay, danke.
Das Ende von der Episode ist, sie sucht irgendwie hier oben in dem Raum nach Nadel und Faden und sie geht da wieder runter. Stimmt. Und man sieht, wie sie ihm am Bauch rumnäht.
Ja.
Ja, okay. Ja, dann hatte ich das in der Tat noch etwas anders in Erinnerung, dass es quasi die Episode schon damit startet, was dann noch ein härterer Cut gewesen wäre im Vergleich zu dem grandiosen Ende der Folge davor, wo er ja verwundet wird und man wirklich völlig in der Schwebe ist, so was passiert da jetzt eigentlich? Und dann diese fantastische Coverversion von Never Let Me Down der Jessica Mazin dann gebracht wird, den Song, den wir ja wiederum in Episode 1 am Ende auch schon gehört haben. Natürlich der beste Depeche Mode Song aller Zeiten, insbesondere live. Ich habe das Video zu der Coverversion, die ja wirklich, wirklich gut ist, nochmal reingegeben. So. Ich meine, es ist klar, was sie da vorhaben. Die wollen eben gerade natürlich diesen Cliffhanger haben, so. Okay, wir wollen doch jetzt was mit Joel los ist. Wir wollen jetzt nicht gucken, was irgendwie in der Olden Mall vor x Jahren passiert ist. Gut, kann man machen. Ja, tut nicht weh, aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, sagen wir mal so.
Ich habe dazu noch mal eine Frage an euch. Genau, und zwar geht's ja auch in der Mall-Folge ein Stück weit um Liebe, ne? Ganz klar. Mhm. Und
nicht nur ein Stück weit, sondern ganz zentral, also, hätte ich jetzt gesagt. Ja.
Genau, nein, absolut. Und die, aber so eine anfängliche Liebe und so der Übergang, naja, wo hört Freundschaft auf, wo fängt Verknalltsein an, sich gegenseitig zum Vorbild zu nehmen. Genau, und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel, also ich bin jetzt im Bereich von queerer Liebe und in den Fällen halt Homosexualität und auch so Homoromantik auf jeden Fall, bei Frank und Bill natürlich eine ganz andere Dynamik, obwohl sie ja auch homo ist. Und ich frage mich halt so, naja, okay, wie sind gesellschaftliche Konventionen in der Apokalypse? Ist das dann noch schlimm? Ist das okay? Also schlimm ist es sowieso nicht, aber ne, manchmal gibt es ja Leute, die das so empfinden. Verpönt ist, glaube ich, das richtige Wort, dass es auch im sozialen Umfeld irgendwie einen Aufschrei bringt oder nicht. Wie habt ihr das so empfunden?
Sowohl in der Serie als auch im Spiel wird das ja in, ich sage jetzt ganz explizit, Teil 1 ja nicht thematisiert. In Teil 2 ist es ja quasi fast schon handlungstragend.
Naja, aber in Teil 1 in dem Add-on schon. Da ist es eigentlich ganz genauso. Die
ja gut, es wird gezeigt, aber die Frage, wie die, also so habe ich Shelleys Frage interpretiert, wie die Gesellschaft der Postapokalypse damit umgeht, das ist ja weniger Thema in Teil 1, sowohl jetzt hier in der Serie als auch im Spiel.
Und jetzt so aber nicht Teil 2 spoilern.
Nein.
Und vor allen Dingen auch so diesen Unterschied, wie lief das bei Riley und Ellie und wie lief das bei Bill und Frank? Also,
bei mir ist es so angekommen, dass es eigentlich eher so eine erfreuliche Normalität atmet. So. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass die jeweils jetzt einen riesen inneren Struggle haben, um gegen sich und die Gesellschaft irgendwie anzukämpfen, sondern dass sie eigentlich eher in beiden Konstellationen froh sind, dass sie in diesem Wahnsinn von apokalyptischer Welt noch irgendwo einen Funken echtes Menschsein irgendwie gerade entdecken und finden.
Der Vorteil bei Bill und Frank war ja, dass er einfach niemand ist. Also ich kann mir vorstellen, dass Bill wahrscheinlich größere Probleme hätte, seine eigene Homosexualität zu akzeptieren, wenn da jetzt noch andere Leute drumherum gewesen wären.
Ja, glaube ich auch.
Weil in der Mall war doch auch keiner. Also in der Mall beim ersten Kurs.
Genau, also beide Sachen passieren ja sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und deswegen. Aber du hast schon in gewisser Weise recht, dass das Zombie-Genre an sich ja bei solchen Fragen sich bisher eher bedeckt hielt. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel mal, sag ich mal, das Zentralwerk der Zombie-Serie anschaue, nämlich Walking Dead, dann passiert da, sag ich mal, gesellschaftsmäßig nicht viel. Und ich habe auch das Gefühl, das ist halt auch aus dem Grund geschuldet, dass halt Zombie-Serien, sag ich mal, bisher eher so von dem klassischen Boomer-weißen Mann gemacht wurde. Und dass jetzt halt mit solchen Produkten erst in die Richtung geht, dass man, sag ich mal, auch, obwohl das jetzt auch von so fast boomer-weißen Männern gemacht wurde, aber vielleicht mit ein bisschen progressiveren Hintergrund, dass man da auch das nutzt, quasi die Apokalypse als Chance. Ich meine, ach, lass mich mal kurz überlegen, ob ich nochmal ein anderes Beispiel für sowas finde. Aber ich hatte es jetzt irgendwie sonst also nicht so im Zombie-Genre auf jeden Fall gesehen.
Was ich mir vorstellen könnte und wünschen würde, so in entweder dieser Serie oder einer anderen, dass man so zeigt, so ja, aufgrund der Einsamkeit entstehen dann da doch Bedürfnisse und ja, so Zugeständnisse und dass man so ja, auch eigentlich und ne und so und stimme aber auf jeden Fall auch dem zu, dass Bill, dass ja, wenn er da nicht alleine wäre, dass das, glaube ich, so nicht stattgefunden hätte, sondern er wirkt auch schon so, dass so ja, so ein bisschen schüchtern quasi in seiner Homosexualität, ne? Das,
ja.
Und
ich würde es mir natürlich auch wünschen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man hier durch die zwei Datenpunkte, die die Serie uns gibt, gar nicht so wirklich Schlüsse ziehen kann, wie die Welt damit umgeht, weil es beides mal so abgekapselte Events quasi sind. Und da niemand drauf reagiert. Und man kann wahrscheinlich so ein bisschen aus anderen Kontextclues draus, könnte man drauf schließen, dass, also, wenn du da so eine Fetra-Organisation hast, die ja schon ziemlich, ja, faschistisch, militärregierungsmäßig unterwegs ist, würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass die so cool damit wären, zum Beispiel tatsächlich. Aber dass es in anderen Stellen halt auch wieder anders ist. Also zum Beispiel in Tommys Kommune könnte ich mir sowas eher vorstellen.
Ja.
Oder bei den Fireflies, die eher so ein bisschen freiheitskämpfender sind, dass die da vielleicht auch andere Blickwinkel drauf haben, aber so wirklich sicher sein kann man sich bei keinem irgendwie gefühlt. Und ich finde auch, dass die Gesellschaften, die da gezeigt werden, dann doch recht heteronormativ unterm Strich dargestellt werden.
Von dem, was man halt sieht, ne?
Ja.
Nee, stimmt. Also genau. Könnte mir auch vorstellen, dass so das Thema Reproduktion in der Apokalypse auch einfach nochmal einen anderen Hintergrund hat. Aber Erik, insgesamt glaube ich, ne, wie du das sagst, könnte es womöglich auch gut treffen. Genauso wie das jetzt so ist, hey, kommt drauf an, wo du hingehst, haben Leute da unterschiedliche Einstellungen zu, ist das sehr wahrscheinlich in der Apokalypse auch so. Und mir ist jetzt gerade, weil wir darüber gesprochen haben, sogar selber eine Szene eingefallen, wo das ganz konkret benannt wird, dass es nicht okay ist, in einmal einem Kontext, aber das war im zweiten Spiel. Genau, von daher nochmal anderer Kontext.
Ja, ja. Aber man merkt auch, würde ich sagen, also ich will jetzt gar nicht so viel über den zweiten Teil reden, aber es ist ja, glaube ich, auch ein Ding, worüber sich dann Neil Druckmann zumindest als Hauptautor Gedanken gemacht hat, sonst hätte er wahrscheinlich diesen Fokus dann im zweiten Spiel gar nicht so gelegt und jetzt auch nochmal quasi das in der Adaption des ersten Teils nochmal hervorgeholt und stärker gemacht. Also ich glaube, es ist, glaube ich, auch ein Thema, was für Last of Us fast schon definierend sein könnte, wenn man dem jetzt nochmal ein paar Iterationen gibt. Also ich habe also das Gefühl, Neil Druckmann hat eben gemerkt, dass der Aspekt ihn immer mehr interessiert und er jetzt ist quasi bei jeder Iteration dieser Welt weiter in den Vordergrund zieht.
Ja, also ich finde das gut.
Ja, ich auch.
Ich freue mich.
Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Ach, jetzt hat niemand das Meme verstanden. Schade.
Wollen wir denn vielleicht dann mal zum Finale überblenden?
Finale. Oh.
Ja.
Zur letzten Folge.
Den moralischen Fragen, die da aufkommen, ja.
Genau, also da würden mich, glaube ich, in der Tat zwei Sachen oder ja, also ich habe da halt einfach ein sehr persönliches Ding mit der letzten Folge, aber mich würde, glaube ich, viel mehr vorher nochmal interessieren, diejenigen, die halt wirklich das Spiel vorher nicht gespielt haben und nicht gespoilert waren. So, was hat denn das Ende mit euch gemacht so? Also wie in welchen Phasen, in welchen Stimmungen habt ihr das durchlaufen? Weil das ist auch so ein mehrstufiges Ende, was man präsentiert
bekommt. Ja, also ich war so, ich habe vorhin mal geguckt, so ich glaube Minute 26, 45 oder so, da ist so Rage Mode activated und ja, er hat Joel hat Ellie als auch jetzt in seinem Herzen als seine Tochter adoptiert quasi und ja, macht dann so einen Sinneswechsel durch endgültig und ja, trifft dann da sehr radikale Entscheidungen und lässt ja da, glaube ich, keinen übrig da, bis auf die zwei, ich sag mal in Anführungsstrichen, unschuldigen bzw. unbewaffneten Ärzte oder Arzthelferin. Und die Entscheidung von ihm dann, ihr nicht die Wahrheit zu erzählen, kann ich verstehen und ich kann auch verstehen, wie er gehandelt hat, so ein bisschen.
Ich war erstmal ein bisschen disorientiert, weil also die Episode baut ja zuerst so ein bisschen auf, so wie so eine typische Abschluss- und Abschiedsepisode irgendwie. Also, dass sie nochmal irgendwie ein kleines Abenteuer erleben, da diese Giraffen sehen und so, alles niedlich und cute. Und dann laufen sie da rein und ich bin da mit der Erwartung rangegangen, okay, jetzt, was kann denn jetzt noch schief gehen? Das kann ja jetzt irgendwie keine Probleme mehr machen.
Ja, er sagt es ja noch, ne?
Irgendwie mit einer Granate abgeworfen, was ist schon irgendwie total komisch fand, warum das jetzt so auf einmal sofort eskaliert und ja, danach fand ich es auch ein bisschen, glaube ich, auch bewusst desorientierend gemacht erstmal und ich musste mich dann auch immer wieder zusammenpuzzeln und zusammenfinden, was denn jetzt eigentlich los ist und was denn jetzt eigentlich passiert ist beim ersten Mal schauen. Also ich habe dann auch nochmal, ich musste beim ersten Schauen auch nochmal zurückspulen auf die Stelle, wo dann Joel wieder aufwacht, um dann wirklich zu kapieren, was da jetzt eigentlich passiert ist, weil ich beim ersten Mal irgendwie viele Sachen auch durch den Lappen gegangen sind. Weil das, was Marlene ihm da sagt, hatte ich irgendwie gar nicht so ganz auf dem Schirm, was das ganze Ausmaß davon ist und was das dann bedeutet. Und dann beim zweiten Mal ist mir aber klar geworden, ach so, also sie wollen jetzt irgendwie diese Botenstoffe aus ihrem Gehirn, brauchen sie raus. Und da finde ich aber auch irgendwie ein bisschen komisch, drastisch zu sagen, okay, da müssen wir das jetzt aufschneiden. Könnten sie dann nicht irgendwie erstmal versuchen, das irgendwie mit Dialyse oder so aus dem Blut rauszukriegen und dass sie da sofort zu der Lethal-Option quasi springen und ja, wir müssen das jetzt aufschneiden, um die Zellen da rauszukriegen. Also irgendwie aus der Richtung ein bisschen komisch, aber dann auch, dass Joel sich so entscheidet, wie er entscheidet. Also auf der persönlichen Ebene kann ich es nachvollziehen, aber auf der anderen Seite, da ist es halt wirklich so, ja, aber du hast doch jetzt quasi gerade die gesamte Menschheit verdammt, die da noch lebt.
Ja, wobei ja auch deren Vorhaben ja auch nur Vermutungen sind, ne? Sie wissen ja nicht sicher, ob das, was sie da vorhatten, tatsächlich funktioniert und sie daraus einen Heilstoff hätten gewinnen können.
Also der Aspekt hat mich am Spiel in der Tat auch schon gestört. Ja, dass diese Unabwendbarkeit, so Ellie muss jetzt sterben an der Stelle, nicht irgendwo Storytelling-mäßig noch ein bisschen klarer unterpuffert wird. Ne? Also, weil ja, die Mediziner, die kann einem ja immer viel erzählen, holen wir doch erstmal eine Second Opinion ein. Ja? Und das Tor wird eben hier irgendwie weder aufgemacht noch irgendwie diskutiert, weil jetzt mal, also unter uns Pastorentöchtern gesprochen, so auf den Tag mehr oder weniger kommt es doch da jetzt mal nicht an. Ja? Die Menschheit ist jetzt schon seit 10 Jahren am Arsch. Da müssen wir jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten jetzt irgendwie hier die Leute schon mal kaputt schnibbeln. So, also das hat sich mir im Spiel schon nicht ganz erschlossen und das löst auch, finde ich, die Serie jetzt hier nicht besser ein an der Stelle. Aber ja, ich weiß nicht, hatten die anderen noch, aber ich glaube, die es
also, dass Bluttransfusionen ja nicht funktionieren würde, wurde ja schon quasi so angespielt.
Ja, das war auch sehr dilettantisch.
In der Szene mit Sam da, ne? Das.
Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt in dem Sinne nicht wirklich ganz tief in so medizinischen Feldern unterwegs, aber ich glaube, dass es zur Entwicklung oder generell zur Beforschung von Ellies Immunität mehr braucht. Da braucht es ganz schön viel. Wenn ich allein an Covid denke und wie lange da erstmal beforscht, geguckt, und das haben ja auch alle global, globale Wissenschaft hat daran gearbeitet, mit intakten Laboren, mit Leuten, die gut ausgebildet waren. Wenn wir 10 Jahre uns in einer Apokalypse befinden, überhaupt einen Arzt zu finden, und das ist dann vielleicht ein Kieferchirurg oder ein Tierarzt, also oder irgendwie halt auch nicht mehr, weil so viele Leute schon gestorben sind, ne? Wir haben das in der Folge mit Kansas City erlebt, ne? Auch da wurde ein Arzt umgebracht. Und das ist gerade in der Apokalypse einfach super valuable, weil es die so auch nicht mehr geben wird, weil das medizinische Wissen, was die pre-Apocalypse sich aneignen konnten, das wird es so nie mehr geben. Und selbst mit dem Wissen können die, glaube ich, auch nur begrenzt arbeiten, weil du brauchst halt Instrumente, Strom, alles muss steril sein. Was für steril? Also ich glaube einfach, dass diese Bedingungen, wenn ich da jetzt mal ein Stück weit realistisch rangehe, ohnehin fast gar nicht mehr herzustellen gewesen wären. Also das ist immer so ein Ding, wo ich denke, ja Leute, da ist dann einmal ein Arzt, Und ich war sowieso baff, weil man an einem gewissen Punkt, glaube ich, MRT-Aufzeichnungen von Ellies Hirn sieht, also oder halt findet, die liegen da irgendwo. Mhm. Und das bedeutet ja auch, dass da generell erstmal so ein MRT gemacht worden ist. Also ich lag heute zufälligerweise in einem und ich dachte mir, ich glaube ehrlich gesagt, ich habe an Ellie gedacht, ich dachte, als ob die hier drin gelegen hat und sich auch diesen Sound gegeben hat und das dann auszuwerten und also das so für Kontext da, das weiß ich einfach nicht. Aber ich weiß, dass Ellie sich das ja vorher explizit gewünscht hat und wenn wir so in Richtung irgendwie auch Selbstbestimmung gehen, dann ist es, glaube ich, schon auch gut.
Naja, aber sie hat sich jetzt, sie wusste ja nicht, dass sie dafür sterben muss.
Das stimmt. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und diese Explosion, die du, glaube ich, Erik, auch eben angesprochen hast, ich glaube, das ist vor allen Dingen deshalb wichtig, weil die Situation abrupt enden sollte und die dann keine Gelegenheit mehr haben soll, miteinander zu sprechen. Weil Joel sagt Marlene auch, bring mich zu ihr. Und sie so, nee, das geht nicht, weil die wird ja schon zur OP vorbereitet. Es soll, glaube ich, so ein harter Cut sein. Mhm. Und das wäre es nicht geworden, wenn die erst befragen oder zusammen irgendwo hinbringen. Und das ist, glaube ich, irgendwie noch so ein wichtiger
Ja, aber da Punkt. Ist da halt gerade das Handeln von diesen Fireflies ist doch da gerade irgendwie das Falscheste, was man doch irgendwie machen kann, finde ich. Also die beiden dann so schlagartig zu trennen und eben nicht noch mal ja, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, es kommt ja jetzt nicht auf einen Tag mehr oder weniger an. In Ruhe alles durchsprechen,
die wollen halt
alles
nichts anbrechen lassen.
Genau.
Die wollen halt Risiken minimieren, die wollen halt nicht, dass da jetzt noch irgendwo was schief geht und wollen die Sache halt unter Kontrolle lassen. So. Ja. Umso komischer, dass sie dann halt Joel mit 2 Vollhongs irgendwie eine Treppe runterlaufen lassen. Wo also nur wirklich von 5 Kilometer Entfernung jeder sieht, dass das doch wohl no match ist hier für unseren Dude, ja, der sich also eben mal durchs komplette Land geschnetzelt hat. Das ist auch wieder so eine Sache, die ja nicht so richtig gut funktioniert, auch so die Ballerei dann dahinter. Gut, ist halt auch eine Geschichte, die dann natürlich in dem Spiel, wenn man selber dran ist, einfach ist man da mehr involved, so ich muss jetzt Ellie retten, ja, hat eine doch andere Dringlichkeit als diese Szene. ist mir alles persönlich aber dann ein bisschen Wumpe am Ende des Tages, weil das eigentliche Ende kommt dann ja erst noch, ne? Und ich sagte schon, für mich hat das dann so eine sehr persönliche Note, diese letzte Folge, weil für mich war völlig klar, darüber, wie mein finales Fazit über die Serie ausfallen wird, wird sich exakt daran bestimmen, wie sie eben die letzten zwei Minuten inszenieren und ob Ellie im richtigen Tonfall okay sagt. Mhm. Das ist das Ende. Darum geht es. Ja, das ist die Szene, wo er sie eben belügt und es in einer Art und Weise im Spiel offen gehalten wird, ob sie ihm jetzt eigentlich glaubt oder nicht, weil eigentlich weiß sie, dass er lügt. Ja, ich glaube das fest. Und das ist, ich weiß nicht, wie viele Voice-Aufnahmen sie gemacht haben für das Spiel, um dieses Okay richtig zu treffen, genau, um diese Vielschichtigkeit da reinzukriegen. Und ich war schweißgebadet, als es also in der Serie kam. Und oh meine Freunde, was war ich erleichtert, ja, dass sie es also so abliefert. Ich glaube, noch besser in der Detailnuancierung in der Tat als im Spiel. Ich hätte mir gewünscht, dass im Hintergrund diese Gitarren, die dann so leicht hochgezogen werden, dieses ja, das läutet das dann nämlich noch ein, dieses Finale, okay. Das hätte noch ein bisschen lauter gekonnt. Es ist da in der Serie, aber im Mix hätte ich es noch ein bisschen offensiver gerne gehabt. Aber das Okay ist dann in der perfekten Tonlage und ich war glücklich und mir war egal, dass ob die Folgen davor ein bisschen wackeliger wurden und auch ob die Finalfolge ein bisschen zu rushed war. Das ist ja die kürzeste, glaube ich, von allen.
Ja.
Da hätte man vielleicht das eine oder andere doch nochmal ein bisschen anders bauen können. War mir alles scheißegal. Das Okay hat gesessen und damit ist die Sache für mich gegessen. Manchmal bin ich dann ein schlichtes Gemüt.
Das wäre auch mein einziger Kritikpunkt an der letzten Folge, irgendwie die Kürze so. Das ist irgendwie das, also die Nichtlänge der Folge sozusagen im Vergleich zu Folge 3 jetzt zum Beispiel. Da hätte man sich vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Ganz kurz noch zur Synchro. Am Anfang hatte ich das Problem so, oh Gott, jetzt höre ich den Sprecher gerade in drei, vier verschiedenen Sachen. Wer spricht ihn denn? Vicky, man hört ihn bei Strange
News. Wen meinst du?
Den deutschen Synchronsprecher von Joel, beziehungsweise von Pedro Pascal in dem Fall. Man hört ihn bei Strange New Worlds als nicht Kirk, sondern wie heißt er?
Pike,
genau. Er spricht den Dr. Strange natürlich dann hier den Joel und im Mandalorian natürlich auch. Und ja, aber das geht dann schnell weg. Ansonsten fand ich die Synchronstimmen alle passend und
ich würde dann noch mal kurz auf das doch noch ein bisschen thematisch bei dem bleiben wollen, worum es gerade ging. Für mich war beim Rewatch noch der Build-up zu der Szene irgendwie dann auffällig, der mir beim ersten Mal auch ein bisschen unterm Teppich gefallen ist, dass Joel dann ja auf einmal so total kommunikativ ist. Und davor hat er nur einmal gesagt, nee, über Sarah reden wir nicht. Ja, und
stimmt,
da ist es, glaube ich, auch wirklich, es ist mir beim Rewatch aufgefallen, okay, da kriegt Ellie das auch mit und raus quasi oder kriegt so einen Verdacht, dass Joel da gerade deswegen so kommunikativ ist, weil er sich irgendwie, weil er da gerade was überblenden will oder so. Und
aber
manchmal hat man ja dann auch so, dass man so auf einmal so gesprächig wird, weil man von was ablenken will oder weil man halt quasi schon mal so ein bisschen vorläufig Goodwill aufbauen will. Und das macht er dann eben. Und ich glaube, Ellie kriegt das aber relativ schnell dann mit und denkt sich so, okay, du hast mir gesagt, über Sarah reden wir nicht. Und auf immer erzählst du mir ganz viele Sachen über Sarah. Da ist doch irgendwas passiert, was du mir nicht erzählst. Und dann fragt sie ihn eben das.
Mhm. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich habe aber genau das auch schon am Anfang der Folge ganz stark bemerkt. Also du siehst ganz am Anfang, es ist nach dieser David-Sache, die gehen irgendwo lang und Ellie schweigt und ist so richtig in Gedanken und der hängt das Trauma noch nach und Joel ist so, hey, ich finde eine Gitarre, dann zeige ich dir Gitarre spielen, guck mal, ich habe ein Boardgame gefunden, hey, erzähl mir doch einen Witz, lol, lol. Und ich bin so, hä, Twisted Worlds an der Stelle einfach komplett. Und da redet er nämlich auch schon so viel. Nichtsdestotrotz stimme ich zu, gerade am Ende greift er das halt auch nochmal auf und da auch sicherlich, um was zu überspielen. Ja.
Es ist ja auch das Ende der David-Folge, wo er sie, glaube ich, das erste Mal, was Baby Girl oder so nennt. Also
Baby
wie er damals ja. Sarah genannt hat. Also es ist ja, glaube ich, ein eindeutiger Cut, dass er so sein Trauma anfängt zu überwinden. Dass er so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich quasi nochmal eine zweite Chance, meine Tochter zu retten und hab's diesmal augenscheinlich geschafft und gleichzeitig halt Ellie super traumatisiert ist, weil sie es gerade einen Menschen brutal umgebracht hat, weil sie entführt wurde, kurz vor Zwangsehe oder Kannibalismus stand. Mhm. Und ich glaube, Joel da auch gar nicht die Fühler dafür hat, das bei anderen Leuten zu erkennen. Und dass sich dann ja zum Ende der Folge, der letzten Folge aufbaut und ja, nicht wirklich entlädt, aber so einen Misston lässt. Und das ist schon ein krasses Ende, muss ich sagen. Auch wenn man überlegt, dass so das erste Spiel geendet hat und es erstmal jahrelang nicht weiterging und es überhaupt nicht klar war, ob es weiterging. Es war einfach für den Punkt einfach, können wir jetzt auch bei der Serie so betrachten, wenn man sich vorstellt, das wäre das Ende der gesamten Geschichte gewesen.
Ja, aber perfekt.
Schon sehr eindeutig keine Happy End. Ja, aber es ist auch kein Happy End. Also auch wenn die wichtigen Figuren gerettet sind, es ist nicht ein Ende, wo man, oder seid ihr da glücklich rausgegangen?
Total, mein kleines Herz bupperte vor Freude, aber weil ich eben mit solchen Enden auch gut umgehen kann. Also ich war auch damals beim Spiel restlos begeistert und habe überhaupt keinen Teil 2 gebraucht. Wo ich jetzt nicht sage, dass ich jetzt irgendwas gegen Teil 2 habe. Ich habe ja auch, wie gesagt, noch längst nicht durchgespielt. Aber für mich war der erste Teil absolut rund und ich hatte es ja am Eingang schon gesagt, mit dem besten Ende eines Computerspiels überhaupt. Da hat für mich also überhaupt nichts gefehlt oder mich jetzt irgendwie an mir. Also es soll ja nagen, es soll ja bei einem bleiben, dieses Spiel. Und das erreiche ich eben mit genau solchen Enden. Ja, also das zweite Computerspiel, wo ich mich überhaupt an einen ähnlichen Impact beim Ende erinnern könnte, ist Alan Wake. Das hatte auch ein fantastisches Ende. It's not a lake, it's an ocean. Aber das sind also wirklich nur eine ganze Handvoll Computerspiele, die sowas schaffen, die so nachhaltig bei einem bleiben über ein reines Ende. Und da finde ich, muss man sich immer wieder selber auf die Finger hauen. Nein, du brauchst ja keine Fortsetzung an so einer Stelle. Wenn etwas wirklich in sich perfekt und schlüssig ist, dann muss man auch mit einem offenen, völlig diffusen Ende einfach mal leben lernen. So ist das Leben manchmal.
Ja. Ich glaube, ich würde ganz kurz noch mal was einwerfen aus dem offiziellen HBO-Podcast, weil ich das so turbo spannend fand. Da wurde nämlich gesagt, dass vor Christopher weiß schon, was ich jetzt sagen will.
Nee, ich fand nur lustig, dass du turbo spannend gesagt hast.
Ja, das war nicht normal spannend, das war turbo spannend. Vielleicht finde ich es auch nur turbo spannend, weil ich aus der Pädagogik komme. Egal. Also genau, es wurde gesagt, dass vor dem Release des Spiels im Endeffekt ja so ein paar Leute das Spiel schon mal getestspielt haben, um ja ein paar Sachen irgendwie nochmal zu gucken, wie fühlt sich das an und zu testen. Und hinterher wurden alle Leute, die das Spiel gespielt haben, gefragt, wie fandest du Joels Entscheidung? Also das A zu machen so und B zu lügen am Ende. Und alle Leute, die keine Kinder hatten, waren relativ genau 50-50 aufgeteilt zwischen nee, Joel, schon auch eher scheiße, kannst du nicht machen, oder ja, doch, nee, doch, sehe ich auf jeden Fall, was Joel macht. Und alle Leute, die Kinder hatten, waren ausnahmslos auf Joels Seite, einfach
Team
ausnahmslos.
Joel.
Ja.
Voll das Team sehen Joel. Wir auch in diesem Podcast.
Ja. Genau, und genau, ich als Person, die keine Kinder hat, bin, glaube ich, auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Es ist halt ein Dilemma, es ist halt schwer auszuhalten, es ist halt einfach super komplex und nicht so einfach zu sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, Joel ist nicht the good guy. Gar nicht, überhaupt, ja. Überhaupt gar nicht. Und ja, aber also, ne, wie findet ihr das? Findet ihr, es war eine gute Entscheidung von ihm? Habt ihr Kinder?
Erzählt doch mal. Jetzt müssen wir doch mal ein bisschen Dissens hier reinspringen. Ich bin, glaube ich, der Einzige in der Runde, der Kinder hat.
Ich antworte immer mit keinen, von denen ich wüsste.
Ach so.
Also jetzt bin ich maximal empört mal so. Also Joel ist nicht nur the good guy, sondern ist the best guy. Ja, es ist,
oh mein Gott, okay.
Er trifft die einzige für einen Eltern richtige Entscheidung. Punkt. So.
Ach krass. Bestätigt sich doch, hier also schon.
Sag doch, es geht auf.
Es geht wirklich auf, ja, krass.
Ja.
Joel hat doch die gesamte Menschheit damit gedoomt. Also
wissen wir ja nicht.
Hattest du jetzt überhaupt noch irgendeine Chance haben? Also die paar Menschen, die da jetzt noch unterwegs sind, die werden jetzt doch dann alle so nach und nach noch untergehen und dann hast du nur noch Zombies.
Wir hatten das ja eben schon so ein bisschen anziseliert, ja. Also erstens, wenn wir jetzt hier also mit Ethik und Moral kommen, was ja schon auch ein bisschen in meiner Homezone ist, so, er trägt nicht zu einer Verschlechterung der Situation bei. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, irgendwie die Menschheit ist doomed oder sowas, dann stimmt das einfach nicht so. Der Status quo wird einfach perpetuiert, also weiter fortgeführt. Er hat jetzt aber überhaupt nichts gemacht, was irgendetwas daran schlechter macht. So, er hat eine theoretische Option auf eine Besserung, vielleicht verkompliziert oder nach hinten geschoben oder sonst wie gemacht. So, nirgendwo steht ja geschrieben, dass er sich nicht anstatt von diesen verrückten Fireflies zu irgendwelchen anderen vernünftigen Wissenschaftlern plant, in den nächsten Jahren durchzuschlagen, die vielleicht irgendwie clevere Ideen haben, als irgendwie gleich mit dem Skalpell das Gehirn auseinander zu schnipseln. Ja. Nirgendwo steht, dass die Forschung als solches nicht noch irgendwie weiterkommt. Also das jetzt alles an dem armen Papa Joel dran zu hängen, halte ich also moraltheoretisch für zweifelhaft an der Stelle.
Also du meinst, also das ist quasi, wenn man das als Trolley-Problem sehen würde, würde da ein Typ an der Weiche stehen und du hast bloß ein Gleis quasi, wo alle Menschen drauf liegen. Und du weißt aber nicht, ob wenn er den Hebel drückt, ob der Hebel überhaupt den Trolley von der Bahn werfen würde oder nicht. Ist das so ungefähr das abgewandelte Gleichnis für die Serie?
Was sicher jetzt Joel auf jeden Fall aufgeladen hat, diese Lüge vor ihr geheim zu halten, sage ich jetzt mal, und halt dieses drohende Ding so, irgendwann kommt es raus, so, oder also sie kriegt's raus oder mit oder was, ne? Und also irgendwann kommt es da nochmal zu einem Konflikt, oder zu einem eventuellen Konflikt, du hast mich belogen.
Ja, aber irgendwann wird das erzählen. Also für mich war nach dem ersten Spiel immer glasklar, lassen wir jetzt mal 3-4 Jahre ins Land gehen, dann ist Ellie auch nochmal ein bisschen älter. Und dann wird eine Situation sich ergeben, wo die Wahrheit auf den Tisch kommt und man irgendwie auch die Beziehung zueinander nochmal irgendwie neu anfängt zu definieren. Das machen Eltern so. Ja. Klassischer Vergleich, so du bist adoptiert. Ja. Oder du bist irgendwie Samenspender, künstliche Befruchtung, whatever. Früher oder später finden diese Gespräche statt, aber vielleicht nicht gerade irgendwie mit 12.
Ich finde, von der, sag ich mal, gesellschaftlich-moralischen Frage, ist es ja dann auch so die Sache, was ist normal und zu welchem Normal wollen wir zurückkehren? Und da, wo sie hingehen, das ist ja quasi so eine Art Gegenentwurf, dass man sagt, naja, es muss ja auch nicht, es muss ja nicht alles doomed und gerade so am Leben bleiben sein, wie jetzt auch in Boston, sondern es kann ja auch eine Kommune sein, die quasi den Kommunismus lebt, auch wenn sie es gar nicht wissen. Es funktioniert ja trotzdem irgendwie auch, wenn die Zombies da rumlaufen. Von dem her würde ich diese gesamtgesellschaftliche Sache gar nicht so schlecht sehen. Aber ich würde trotzdem sagen, Joel ist nicht the good guy und es gibt einfach, also generell gibt es keine good guys in diesem Spiel. Also selbst Ellie ist nicht the good guy, vor allem, also wird er dann im zweiten Teil nochmal ein bisschen relevanter, dass es einfach nicht in diese Einheiten gedacht wird und die auch kein Anti-Held ist oder kein Wandel durchmacht, sondern es einfach in dieser Apokalypse muss jeder schwierige Entscheidungen treffen und jeder Kompromisse eingehen und es kommt halt darauf an, für was du dich entscheidest und wie du mit dieser Entscheidung dann auch leben kannst. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, dass so einteilen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung. Es war auf jeden Fall, würde ich sagen, eine authentische Entscheidung. Also es war diese ganze Reise, die wir jetzt mit Ellie und Joel mitgemacht haben, dass die in diesem Moment geendet hat, das hat alles sehr viel Sinn ergeben und war in sich rund. Und von dem her würde ich sagen, war es schon ein gutes Ende, wenn es vielleicht auch kein für alle Zuschauenden befriedigendes Ende war.
Ich meine, eine Ebene, die man auch wirklich nicht vergessen kann, wenn es jetzt hier um so eine moralisch-ethische Diskussion oder Einschätzung geht der Lage, so den Fireflies ist doch auch keine 5 Minuten zu trauen an der Stelle. So, das heißt also, wenn ich denen denn, nehmen wir mal an, es funktioniert alles so, ja, das Serum zur Heilung überreiche. Das, was sie sicherlich nicht machen werden, ist sich in ein Flugzeug setzen und das quer über den USA abwerfen. Ja? Sondern sie werden das nächste neofaschistische Regime errichten, wo also alle Leute, die sie nicht 5-mal täglich anbeten, eben ihren Shot nicht bekommen. Und wahrscheinlich modifizieren sie es noch so, dass es auch nur irgendwie für 2 Wochen hält und dann muss man sich wieder den nächsten Schuss setzen, ja. Also ich finde, das macht sowohl das Spiel als auch die Serie sehr klar, dass hier die Fireflies auch keine Akteure sind, denen man jetzt hier den Weltfrieden unbedingt zuordnen möchte. Und das ist, finde ich, auch eine es darf Ellie, hier meine Tochter, nicht geopfert werden, ist, glaube ich, der zweite Punkt, den Joel sehr klar auf dem Radar hat, auch wenn das alles so nach Effekthandlung aussieht, ja. Ich finde, das ist mich auch in seinem Schlussdialog dann unten in der, in der Tiefgarage ist das ganz, ganz klar. So, euch ist nicht zu trauen. Ihr werdet so lange hinter ihr her sein. So, ich muss das jetzt hier auf diese Art und Weise beenden. Ja. Ich würde denen das Serum, glaube ich, auch nicht geben. So. Ich will, glaube ich, nicht,
dass wem würdest du es geben? Wem würdest du es geben?
Pedro Pascal.
Das ist eine gute Frage, weil die quasi jetzt so offiziellen Regimes in den Städten, das kriegen wir ja auch gezeigt, das ist auch hochproblematisch. Da mag ich auch wirklich diese Szene, auch wenn sie hart ist mit dem Jungen. Wann ist das der Einstieg von Folge 2, glaube ich?
Nee, ist noch Folge 1.
Ist Folge 1 noch, der da plötzlich irgendwie ankommt, wo ich auch ein bisschen konfus war, so, wer ist das jetzt eigentlich? Ist das schon Ellie? Das sieht aber gar nicht nach Ellie aus. Ja, also das war etwas komplizierter als vielleicht nötig, aber da ist ja auch klar, so, die gehen halt auch komplett über Leichen. Das ist eine schwierige Sache. Also eigentlich musst du es halt irgendwie ins Trinkwasser kippen, ja, um irgendwie Gerechtigkeit für alle Parteien irgendwie herzustellen. Muss es irgendwie in den Wasserkreislauf kriegen, dass es vom Himmel runterregnet, ja. Alle andere Optionen sind, glaube ich, schwierig in der Tat. Oder du gibst es halt irgendwie, findest eine Konstruktion, dass es alle Parteien gleichzeitig kriegen. Ansonsten kriegst du nur deinen nächsten Mord und Totschlag.
Ja.
Und damit muss man wahrscheinlich wirklich in Pandemie-Talk einsteigen, was jetzt aber, glaube ich, ein bisschen spät ist, um das noch zu machen. Aber ja, vielleicht das nochmal so ein bisschen als Hintergrund auch. Woher mein Gedanke, ja, die Welt ist doomed, motiviert ist quasi. Weil wir haben das jetzt halt einfach erlebt, dass so eine Infektion einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Und egal wie viel du da tust, dich davor abzuwenden, scheint diese Wahrscheinlichkeit einfach nicht auf null drückbar zu sein. Selbst mit diesem Impfstoff, den wir ja haben. Es gibt ja trotzdem wahnsinnig viele Infektionen, die da draußen unterwegs sind, und genauso sehe ich das hier auch. Du bräuchtest wahrscheinlich einen irgendeinen Impfstoff, der diesen Cordyceps komplett abtötet und der die Menschen eben immun macht. Und solange es das nicht gibt, ist halt die Menschheit daher doomed, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit halt der Infektion dem Cordyceps einfach ja in die Karten spielt und der quasi das Long Game spielen kann. Und irgendwann hat halt bei jedem die Wahrscheinlichkeitskugel mal zugetroffen. Und selbst wenn du halt so abgeschottet bist wie Tommy in der Kommune, da kann es trotzdem irgendwie sein, dass mal jemand unaufmerksam ist und sich dann doch so ein Zombie annähern kann. Und ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch viel zu pessimistisch, aber ich sehe es jetzt einfach aktuell so, es ist halt so ein Wahrscheinlichkeitsding und die ist nicht null.
Ich frage mich da auch so logisch, ich meine, es wäre erklärt worden, dass von Marlin, kann das sein, dass sie das am Ende erklärt hat, dass es wohl so zu sein scheint, dass der Cordyceps in Ellies Brain oder dass es bei Ellie so ist, dass quasi vorgegaukelt wird dem Körper.
Er sei schon
infiziert, da ist schon, ne? Ja. Genau, ist schon infiziert, hat schon Cordyceps und deswegen kann sie halt nicht nochmal infiziert werden. Was da so ein bisschen diese Besonderheit ist. Wobei ich mich dann aber frage, okay, wenn Cordyceps miteinander verbunden ist und miteinander kommuniziert, warum greifen die Infected Ellie dann an? Denn wir haben ja gesehen, dass Tess, nachdem sie infiziert worden ist, diese Infizierten dann in dieses Kuppelgebäude reinlaufen, auch ganz ruhig, also erstmal komplett an ihr vorbeilaufen, die ersten paar, und dann erst einer ganz ruhig auf sie zukommt. Und da wurde auch erklärt im HBO-Podcast, naja, wenn sie jetzt gekämpft hätte oder weggelaufen wäre, wären die auch ihr hinterhergelaufen. Aber die wussten schon, dass in Tess Cordyceps ist und dass es ein Teil davon ist. Um es in Davids Worten zu sagen, okay. it grows and it multiplies and it's love.
Creepy Zungenkuss.
Ja, genau. Also das weiß ich jetzt alles nicht, aber dann frage ich mich halt so, naja, okay, aber wenn Cordyceps in Ellie ist, warum, also, aber das eigentlich nur am Rande. Ja.
Ich würde gerne zum Ende kommen, wir fallen langsam die Augen zu. Wie wollen wir denn hier eine schöne Schleife dran machen? Vielleicht die Frage, also ich finde, ja?
Ich hab ja das Spiel noch nicht gespielt und klar, wir haben ja gesagt, Teil 2 wird nicht gespoilt, aber mich würde doch irgendwie schon so ein bisschen ein kleiner Teaser interessieren, was denn so thematisch vielleicht, was denn so die Überthemen sind, die im Teil 2 nochmal ein bisschen stärker aufgemacht werden. Wo wir ja jetzt schon gesagt haben, in Teil 1 geht es so ein bisschen um Liebe, um Communities, um das sich zurechtfinden, den Enklaven der Menschlichkeit und so weiter. Was sind denn so die Themen, die dann noch angepackt werden?
Ja, genau, da ist aber nochmal auf 11 gedreht. Also ja. Es geht um mit Konsequenzen leben, es geht um Communities.
Liebe, Verlust.
Ja, und es geht um, wer sind die Good Guys, wer sind die Bad Guys und wie kann man das einschätzen?
Also Familie würde ich vielleicht noch einwerfen, aber ja.
Ja, ja, aber es sind quasi alle Themen, die wir heute angesprochen haben, aber nochmal mit einer Umdrehung stärker. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so vom Reihen, nur wenn man auf das Spiel schaut, finde ich tatsächlich Teil 2 fast besser als Teil 1. Aber vielleicht ist das auch Verklärung, weil das einfach so eine gerade Steigerungslinie war. Aber ja, also die Themen bleiben fast gleich, aber werden nochmal ein bisschen härter im Topf gerührt. Ohne dafür zu viel vorwegzunehmen.
Es kommen halt neue Perspektiven dazu.
Ja.
Genau, es kommen halt neue Perspektiven dazu und die sorgen dafür, dass man halt nochmal die Welt nochmal aus anderen Perspektiven sieht und das belebt die Welt an sich einfach nochmal mehr. Aber die Themen an sich in menschlicher Interaktion sind auf jeden Fall ähnlich / gleich.
Ja,
Auf die zweite Staffel müssen wir wohl noch ein bisschen warten, denn auch wenn er in der anderen Serie oft in einer Rüstung steckt und ja auch sehr oft von noch zwei anderen auch Stunt-Darstellern gedoubelt wird, Dreharbeiten sollen für die zweite Staffel irgendwie Ende diesen Jahres beginnen. Das ist jetzt aktueller Wissensstand und ja, dann wahrscheinlich irgendwann im Mitte, Ende nächsten Jahres erst mit der zweiten Staffel zu rechnen.
Und ja, die sollen sich da ruhig Zeit lassen, das muss jetzt nicht Schlag auf Schlag
kommen. Ja, da ist ja, und die anderen Darsteller sind wahrscheinlich auch noch irgendwie involviert, plus neu hinzukommende Darsteller. Und ja, wie du sagtest, die sollen sich Zeit lassen und nehmen sich wahrscheinlich auch die Zeit und können sich auch die Zeit nehmen, ne? Wenn, wie du von Anfang gesagt hast, ja, die Blanko-Check ausgestellt haben, dann hat er da bestimmt auch, auch jetzt nochmal so ein bisschen Freiraum, die nächsten Staffeln zu entwickeln.
Alles klar. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Okay. Jetzt sagt noch jeder, sagt noch jeder einmal okay und dann
ja, ja, nein, also wir haben noch die Frage, eine kurze Frage, hat die Serie Lust auf das Spiel gemacht? Also nee, also ich bin dann doch lieber weiterhin der Zuschauer und ja, lass mich da überraschen, was da auf mich zukommt und widme mich anderen Videospielen, die mir mehr Spaß machen. Und ja, gebe nochmal dann ab an die anderen zu Abschlussworten und vielleicht noch Shameless Self-Plugging, wichtige Sachen, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt. Bedanke mich für eure Zeit auf jeden Fall und ja, bis bald.
Okay, wenn jetzt jemand was sagt, will ich noch einmal kurz allen Hörenden ans Herz legen. Geht mal auf YouTube und googelt Last of Us Musical Ending und lasst euch davon einfach überraschen.
Oh, das kenne ich auch noch nicht.
Da habt ihr noch einen schönen, es geht auch nicht lange. Einfach mal auf Max Heider, kannst vielleicht auch verlinken. Mhm. Ist nochmal ein schöner Kniff für das Ende der Staffel und auch des Spiels.
Also mir geht's ähnlich wie dem Beck Snyder. Also ich freue mich auf die zweite Staffel, aber ich glaube, zum Spielen wird das jetzt bei mir nicht so dazu kommen, weil ich glaube, mir fehlt auch ein Abspielgerät, oder? Also ich habe
quasi Part bloß 2?
Die Nintendo Switch und ja, weiß ich gar nicht, gibt's das dafür überhaupt?
Gibt's Part 2 für die Vierer?
Ich glaube schon, ja, das kam ja noch vor der PS5 raus.
Achso, okay.
Ja. Teil 2 gibt's für die PS4, das
ja.
Und ja. Aber ansonsten bin ich sehr. Ich freue mich auf die zweite Staffel, wie gesagt.
Also mein Fazit ist in der Tat, dass ich bass erstaunt war, auf in was für einer Qualität diese Serie doch spielt. Ich würde sie in der Tat zu meinen definitiven Lieblingsserien jetzt zählen, weil sie doch einfach sehr viel, sehr intelligent, sehr intensiv inszeniert bekommen. Und das ist heutzutage, finde ich, immer noch keine Selbstverständlichkeit. Und da finde ich die Handschrift von Tschernobyl, finde ich da auch echt einfach wieder, die ich auch wahnsinnig intensiv und mitreißend fand. Und das ist schon einfach eine gute Crew, die da am Start ist. Die wissen einfach, was sie tun. Und habe jetzt persönlich in der Tat vielleicht durch diesen Podcast etwas Mut gefasst, jetzt doch Teil 2 nochmal zu spielen. Teil 1 mache ich jetzt sicherlich nicht nochmal auf, da würde ich jetzt erstmal gucken, wie Teil 2 weitergeht und würde mir in der Tat aber für die Inszenierung dieses Podcasts, damit das auch als Gesamtkunstwerk funktioniert, doch wünschen, Max Snyder, dass du am Ende nochmal von YouTube das Okay raussampelst und dann den Schluss machst hier. Das sind wir uns alle, glaube ich, schuldig, das ist da einfach zu finden. Muss einfach nur gucken, Audiospur extrahieren. Okay. Aber bitte mit den klimpernden Gitarren davor.
Okay.
Du kannst auch beide Versionen hintereinander schneiden, Spielende und Serienende. Mhm.
Ja, mein Fazit ist, dass genau, ich es ehrlich gesagt sehr genossen habe und sehr geliebt habe, zu sehen, wie die Emotionen, die im Spiel schon dargestellt worden sind, jetzt wieder aufgegriffen und einfach in einem neuen Medium nochmal präsentiert worden sind. Ne? Ich sprach anfangs von Archetypen und genau so habe ich es jetzt auch empfunden, dass nicht nur bei Ellie und Joel, sondern im Endeffekt alle Rollen super schön das nachgespielt haben, was im Spiel, also ja, was die, also die Handlung nachgespielt haben. Und ich habe es richtig geliebt, mich da auch wieder fallen zu lassen. Und ich liebe auch, wie menschlich und realistisch die eigenen Charaktermotivationen sind. Hier gibt es nicht Bad Guy, Good Guy. Hier sind alle super egoistisch und das passt auch einfach super zu der Welt. Ich fand's einfach total schön. Ja, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel.
Ja, dann sag ich mal tschüss und bis bald. Von mir noch ein letzter Shameless Self-Plug. Am 9. September findet der Day of the Podcast in Berlin in der Seabase statt. Ihr dürft euch mit eurem Podcast gerne bewerben, quasi mitmachen beim Day of the Podcast. dfpodcast.de, da findet ihr alle Informationen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
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 That's the end. Howard, that's the end.
Swear to me that everything you said about the Fireflies is true.
I swear.
Okay.
Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true.
I swear.